Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge Sandmungo Sprechstunde. Ich bin Jane.
Und ich bin Charlotte.
Und ihr seid
inzwischen in Kapitel 9 angekommen. Yay! Das ist mehr als die Hälfte. Wir haben es geschafft. Es gibt 17 Kapitel und wir sind bei 9.
Ja. Und Charlotte fasst uns einmal noch das letzte Kapitel zusammen.
Ja, nachdem du das so toll gemacht hast letztes Mal. Da hast du ja sogar zwei Sachen zusammengefasst.
Ich habe meine Fähigkeiten schon unter Beweis gestellt.
Jetzt bin ich wieder dran, ja. Also im letzten Kapitel gab es die ersten Schulstunden, die ersten Begegnungen mit Lehrern, die kompetent und auch inkompetent waren, was man gleich gemerkt hat. Insbesondere Snape ist uns aufgefallen, weil er ja Harry auf dem Kicker hat von Sekunde Nummer 1 und er ihn ja hasst. Und Harry hasst ihn, glaube ich, auch inzwischen schon. Es dauert nicht lange, dass die Antipathie beginnt. Und am Ende gab es noch einen süßen Besuch bei Hagrid, der ihn ja eingeladen hatte. Und da ist das Mystery dann gestartet, denn man hat erfahren, dass aus diesem Verlies, in dem Harry und Hagrid waren, ein paar Kapitel zuvor, da wurde eingebrochen. Und genau davor hatte ja Hagrid dieses mysteriöse Paket mit dem Butterbrot drin mitgenommen oder was auch immer das war. Kieselstein, Butterbrot, wir wissen es nicht so genau. Und Harry war jetzt ganz interessiert daran, was war da drin? Und Hagrid hat es ihm natürlich nicht verraten. Und man würde jetzt denken, es startet direkt damit. Aber nein, es kommt jetzt das Mitternachtsduell. The Midnight Duel heißt das Kapitel. Leider fängt es nicht direkt damit an, aber es ist ein verheißungsvoller Titel. Ich finde, der ist sehr reißerisch. Ich finde den toll, aber er passt nicht so ganz zu dem, was da passiert.
Ich würde einfach mal sagen, Clickbait. Clickbait vom Feinsten hat J.K. Rowling damals schon gemacht.
Absolut.
Ja, mal sehen, ob ein Mitternachtsduell stattfindet oder auch nicht.
Also im Film ja nicht, aber dazu später noch.
Ja.
Aber wenigstens ist es nicht nach jemandem benannt. Es ist jetzt mal so ein Ereignis.
Und du hast ja schon gerade gesagt, es geht mit einem ganz anderen Thema los. Und zwar mit den Flugstunden.
So hätte es auch heißen können. Die Flugstunde klingt doch auch interessant.
Mhm. Oder wie bringe ich meine Schüler um? Wäre auch ein guter Titel. Auf mehrere Arten in diesem Kapitel hätten Schüler mal wieder sterben können.
Stimmt, hast du vollkommen recht. Also
sehr vielfältige Arten.
Hogwarts, die sicherste Schule, der sicherste Ort der Welt.
Wie immer.
Aber ich finde schon die ersten paar Sätze süß, weil da direkt mal wieder diese Animosität zwischen Draco und Harry aufgefasst wird, weil gesagt wird, Harry dachte nie, dass er jemanden mehr hasst als Dudley, aber Draco hat's geschafft.
Ja, das finde ich aber auch echt krass, wenn man überlegt, dass Dudley ihn jahrelang gequält hat und Draco hat ihn halt ein paar Mal gedisst, aber komm schon.
Ja, ich dachte auch, es ist ein bisschen übertrieben an der Stelle. Wenn wir jetzt ein paar Jahre dann voraus sind, dann verstehe ich's, aber naja.
Harry ist auf jeden Fall sehr leidenschaftlich und er hasst ihn auf jeden Fall auch über alles.
Mhm.
Und das ist blöd, weil Gryffindor und Slytherin werden die Flugstunden zusammen haben. Und Harry sagt halt, ja, das hat mir gerade noch gefehlt, weil er hat natürlich Angst, dass er sich halt jetzt lächerlich macht vor dem Malfoy. Weil Malfoy auch immer damit angibt, dass er ja schon super fliegen kann, weil er eben schon zu Hause und so geübt hat.
Und weißt du, was ich erstaunlich fand? Malfoy redet dann davon, dass er, also jede Story von Malfoy endet damit, dass er einem Helikopter entkommen ist, ganz knapp. Und ich habe mich jedes Mal gerade vorhin gefragt, weißt du überhaupt, was ein Helikopter ist? Woher soll er das wissen? Der erkennt doch keine Muggelsachen. Und dann habe ich so überlegt, die Malfoys, die sind eigentlich gar nicht so anti-Muggel. Eigentlich machen die so ein High-Luxury-Life, keine Ahnung was, und sind halt voll oft so, keine
Ahnung. Die haben bestimmt einen eigenen Helikopter, verraten es keinem. Und wenn alle anderen so irgendwie in der Kette durch die Luft fliegen, kommen sie eigentlich in ihrem Privathelikopter und haben so einen Landeplatz auf Malfoy Manor.
Ja, aber es ist ja auch so, es ist super unbequem auf so einem Besen, seien wir doch mal ehrlich.
Ja.
Ich meine, die anderen Kids erzählen auch noch lustige Sachen und der Seamus oder Seamus oder wie wir auch immer ihn nennen wollen.
Seamus
erzählt eben auch, dass er schon voll aufgeflogen ist. Ron erzählt auch, dass er von Charlie ist ja so das Fliegerass der Weasley-Familie auch, dass er auf dem alten Besen schon geritten ist und so. Und
es gibt auch eine Diskussion mit Dean Thomas, weil der ist ja Fußballfan. Na, weil Quidditch ist ja so ein bisschen das Fußball, glaube ich, in deren Welt. So was Fußball
schon
in unserer Welt ist. Halt so der Sport, der halt einfach so die Massen anzieht.
Es wird ja auch von kaum in einem anderen Sport mal geredet. Ein bisschen duellieren oder so, aber.
Ja, Und da wird halt dann natürlich geschritten und der Ron kann nämlich nicht verstehen, was an Fußball so spannend ist. Ich muss ihm ein bisschen recht geben. Ich stelle mir Quidditch auch noch spannender vor als Fußball. Ich muss dazu sagen, bin kein großer Fußballfan, aber bei Quidditch fliegt man wenigstens und es gibt so ein paar Bälle, die versuchen, einen vom Besen zu hauen. Ich stelle es mir actionreicher vor als Fußball.
Also ich finde Fußball in dem Sinne super, dass ich genial nebenher korrigieren kann. Korrigieren ist schwierig, dazu fokussiert zu bleiben, aber wenn Fußball nebenher läuft, kann ich mich super drauf konzentrieren, zu korrigieren. Das ist
Hintergrundbeschallung.
Es ist echt so. Also ich liebe es, wenn es gerade so WM, EM ist, dann läuft das Spiel nebenher und ich korrigiere, es ist perfekt.
Ja, dann ist ja perfekt für dich dieses Jahr, wenn wieder die EM dieses Jahr in Deutschland ist.
Ja, ja. Es ist nur blöd, dass man so viele Spiele gar nicht frei gucken kann. Aber
Ich kenne mich da null aus. Du kannst auch zu Public Viewing gehen und da gucken, oder?
Ja, aber dann wäre es mit dem Korrigieren dann doch ein bisschen schwierig.
Ach so, ja, okay, das wäre ein bisschen antisosial. Ich korrigiere. Seien Sie leise.
Seien Sie leise, trinken Sie Ihr Bier woanders.
Ihr wird gearbeitet.
In Fort mit euch. Ich will in Ruhe mein Whiteberry Lillet trinken und dabei Fußball gucken und korrigieren. Aber ich finde es so süß, weil der Ron ist ja so weit, der schreit das Poster an, weil sich die Figuren drauf nicht bewegen. Und mich hat es total verrissen, als ich es gelesen habe, weil ich mir das so bildlich vorgestellt habe, dass dieses Poster, so Fußballposter, keine Ahnung, zwei Jungs, die da dribbeln oder so, Nahaufnahme, weiß das ich nicht was. Und Ron steht davor und schreit an, warum bewegt ihr euch nicht? Warum bewegt ihr euch nicht? Und immer so verzweifelt.
Und so bestimmt so, ihr faulen Säcke, macht doch mal irgendwas. Wahrscheinlich denkt ihr auch deswegen, dass Fußball so langweilig ist, weil er halt nur dieses Bild sieht, das sich nicht bewegt und sich so denkt so, er hat Leute, die einem Ball hinterher schießen und nichts tun.
Ich meine, vielleicht wäre Fußball für ihn ja interessanter, wenn es noch mal ein paar andere Bälle gäbe, weißt du?
Ja, wobei komm, wäre jetzt Ron Muggel, dann wäre er 100% Fußballfan.
Aber sowas von...
Dann wäre er doch so ein klassischer Fußballfan.
Klaro.
Ich glaube, er wäre BVB-Fan. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber er wäre auf keinen Fall Bayern-Fan, weil wir erfahren ja später, dass er auf die, wie heißt sie? Chudley Cannons, glaube ich.
Ja, die schlechteste Mannschaft von allen. Mit Orange.
Ja, genau. Also, wenn er Fan wäre, er wäre auf keinen Fall Bayern-Fan, weil der ist kein so Erfolgsfan. Also, der wäre, glaube ich, so Fan von irgendeiner Mannschaft, die ständig verliert. Ich glaube, BVB passt dann auch nicht, aber ich lehne mich jetzt so krass weit aus dem Fenster.
Ich kenne leider keine Mannschaft, die Orange hat, außer Holland, wenn Holland international spielt. Außer
Ron wäre Holland-Fan.
Inzwischen wieder geändert. Ja, ich weiß es nicht. Also ich kenne mich mit Fußball auch nicht so aus. Vielleicht gibt es in Deutschland auch ein Team, das irgendwie orange ist. Ich habe nur da noch nie eins gesehen.
Er geht nur nach der Farbe. Er sagt so, meine Haare sind orange, also muss meine Fußballmannschaft auch orange tragen.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum er die Cannons so mag. Entweder wegen der Farbe oder mag die Farbe wegen den Cannons. Keine Ahnung. Aber er mag sie. Und das ist ganz süß.
Ja. Vielleicht mag Arthur sie einfach auch gerne. Ganz oft kriegt man das ja so von den Eltern mit und übernimmt das so ein bisschen. Und
ja, das könnte ich mir sogar noch vorstellen.
Viele haben ja auch so Sympathien so für die Underdogs, die irgendwie vor 10 Jahren mal gewonnen haben. Und dann fiebert man mit und sagt, komm, eines Tages schaffen wir es wieder.
Ja, klar, ja. Warum nicht? Ein weiterer Underdog ist ja Neville. Ich weiß, super Überleitung. Mhm. Und ich finde das so fies, was Harry denkt. Weil Neville sagt so, meine Oma, die hat das nie erlaubt, weil sie dachte, ich verletze mich. Und Harry denkt nur so, ja, und sie hat recht, weil du würdest dich verletzen.
Ja, aber Harry hat recht. Ja, überleg mal, kennt Neville wie lange eine Woche und denkt so, ja, deine Oma hat safe recht, du wärst schon lange tot, Mann.
Ja, also unbegründet ist es nicht.
Neville ist natürlich, wie man jetzt schon erfährt, wahrscheinlich super unsportlich und klar, hat natürlich auch gar kein Selbstbewusstsein, ähnlich, klar, und hat schon super Angst vor der Flugstunde. Und wer auch super Angst hat, fast so sehr wie Neville, ist Hermine, weil Fliegen kann man ja nicht aus Büchern auswendig lernen. Das heißt, ihre bisher praktizierte Methode, sich auf den Unterricht vorzubereiten, funktioniert ja in dem Fall nicht. Also sie versucht das, sie nervt alle mit diesen Flugtipps aus ihrem Buch. Aber das ist halt nichts, was du auswendig lernen kannst.
Ja, es ist bei Sport halt immer der Fall. Und ja, da trifft sie mal wieder irgendwie dieses Klischee, dass so die Bücherwürmer nicht auch sportlich sein können.
Ja, voll.
Das ist oft so, aber nicht immer so. Es gibt auch Leute, die können einfach alles ziemlich gut und sind auch gut im Sport und so. Ich meine, Sport ist auch ein super Ausgleich, gerade wenn man sonst viel irgendwie im Büro verbringt oder so. Und mit einer Zeit wird man ja auch besser, aber Hermine wird definitiv kein Sportass sein und hat richtig Angst auch schon davor und ist bestimmt auch mega nervig. Ich stelle es mir so nervig vor, wenn dir dann ständig jemand was vorliest.
Ja. Auf jeden Fall gibt es dann ein Event, das eintritt, und zwar kommt die Post wieder schön mit den Eulen zum Frühstück, und Neville kriegt diesmal ein Paket von seiner Oma geschickt. Die Oma schickt ihm ein nützliches Tool, wenn man so möchte, vielleicht.
Ein super unnützliches Tool.
Ein Erinner mich.
Ja, Remember All. Und ich
Remember All?
Okay. Ja, eigentlich Remembrall. Mhm. Also Remember und dann Rawl geschrieben. Und ich finde es so schwierig, das auszusprechen. Rememberall. Also ist es sowas wie Remember All oder Remember Ball? Ich weiß es nicht. Sie hat da so ein Wortspiel versucht. Ich finde, erinnere mich viel leichter zu merken.
Ja.
Aber das mit dem Ball oder dem Alles ist schon ganz gut.
Mhm.
Es hilft nur nicht, weil es ist ein dämliches Tool. Also es erinnert einen nur daran, dass man irgendwas vergessen hat, aber nicht was. Und zwar, indem es rot wird. Toll.
Ja, und dann denke ich mir doch so, dann zeig doch so ein kleines Foto an von dem, was man vergessen hat. Ich meine, die können ja sonst auch alles mit Bildern und Fotos gefühlt, die sich bewegen. Mhm. Wieso erscheint der nicht in der Kugel dann, keine Ahnung, ich habe meinen Schlüssel vergessen, in meiner Kugel erscheint ein Sinnbild von meinem Schlüssel, irgendein Foto oder was weiß ich. So eine Art KI.
Genau, dass auch den Namen oder so einfach in Rauch anzeigt, dass es dann so Schlüssel da steht. Oder im Film merkt man denn ja, was fehlt. Hier wird es nicht aufgelöst, aber im Film sieht man, was fehlt. Weißt du, was fehlt im Buch? Wird es nicht gesagt, aber im Film ist Neville der Einzige, der keinen Umhang anhat. Wahrscheinlich war es der Umhang, den er vergessen hat. Alle anderen in der Szene haben Umhang an, nur Neville nicht. Deswegen gilt die weite Vermutung, dass es wahrscheinlich der Umhang war, den er vergessen hat. Mhm. Und das könnte doch einfach so Umhang drin stehen in rotem Nebel oder ein Umhang dargestellt werden. Das wäre viel praktischer. Dann würde ich sowas auch wollen. Ich meine, man weiß dann immer noch nicht, wo es ist, aber man weiß, was man vergessen hat.
Ich finde so das sogar fast noch schlimmer, weil das ist sehr, kennst du das, dieses ungute Gefühl, wenn man eben weiß, man hat was vergessen und man überlegt die ganze Zeit, was war es denn, was ich vergessen habe? Und das ist so ein mieses Gefühl, wenn man verreist und man schon weiß, irgendwas habe ich vergessen, aber das ist ja mein Problem, ich weiß ja nicht was, und toll, dann habe ich es jetzt noch quasi schwarz oder eher rot auf, keine Ahnung, weiß, dass ich was vergessen habe und ich weiß ja immer noch nicht was.
Ganz viele haben ja auch so die Angst, also ich musste schon mal bei einer Freundin vorbeigucken, ob ihr Herd angelassen wurde. Der war natürlich nicht angelassen. Ja. Ich habe häufig das Problem, ich denke, ich hätte meine Tür offen gelassen und renne dann noch dreimal in den zweiten Stock, wo ich wohne, und guck nochmal. Und der Witz an der Geschichte ist, es ist mir letztens passiert.
Echt?
Ist noch kein halbes Jahr her. Da wurde ich dann in der Schule angerufen und kam die Sekretärin in meinen Unterricht. Ich dachte schon, oh mein Gott, irgendwas Schlimmes passiert in meiner Familie. Da hat sie, ich muss dringend mit dir reden. Und dann bin ich kurz raus, da hat meinen Schülern halt einen Auftrag gegeben, bin ich kurz raus und dann erzählt sie mir so, deine Nachbarin hat angerufen, deine Tür steht offen. Und dann ich in der 15-Minuten-Pause nach Hause gerast. Also zum Glück haben die andere Kollegin und musste noch was vorstellen, also konnte ich meine Schüler der überlassen. Hatte dann insgesamt 20 Minuten, bin nach Hause gedüst mit dem Auto, zum Glück hatte ich es an dem Tag da. Bin nach oben gerannt und habe meine Tür abgeschossen, weil die war so richtig dumm offen. Ich habe nämlich die abgeschossen, ohne dass das Schloss im Schloss war. Also konnte meine Nachbarin noch nicht mal zuziehen.
Oh nein.
Dann bin ich nach oben gerannt, habe schnell abgeschlossen und bin nach unten gerannt in mein Auto und musste dann noch halten wegen der Baustelle, weil die gerade die ganze Straße aufreißen. Also es geht jetzt so Strecke für Strecke eben, seit einem guten Dreivierteljahr schon. Und musste dann noch warten, dass die da vorbei, mich vorbeilassen, so in voller Panik. Und weißt du, was der Witz an der Geschichte war? Ich hatte da noch 5 Minuten Zeit, quasi in meinen Unterricht gechillt zu gehen, als ich da wieder zurück war, weil ich eben so nah wohne. Aber es war, ey, und seitdem ist es noch viel schlimmer geworden, dass ich ständig denke, ich habe die Tür offen gelassen, weil es einmal tatsächlich jetzt der Fall war.
Ja.
Und es macht mich komplett paranoid.
Ja, aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin, die so paranoid ist, weil mir ist noch nie richtig was passiert, aber ich habe auch ständig Angst irgendwie, dass ich auch das Fenster oder sowas für sie auflasse oder eben Herd anlasse oder so. Und manchmal, echt, gehe ich auch nochmal dann morgens rein vor der Arbeit, obwohl ich eigentlich schon bei meinem Auto bin und gucke nochmal nach.
Ja, aber es ist doch besser, als wenn es einem dann passiert, dass man die Tür offen stehen hat lassen.
Und dann ist man beruhigt.
Mhm.
Auf jeden Fall, der Neville hat jetzt auch ein mieses Gefühl, weil er versucht natürlich zu überlegen, shit, was habe ich vergessen? Und dann kommt der Draco Malfoy an den Tisch und reißt ihm das Erinnermilch aus der Hand.
So richtig nett.
Ja, es ist schon nett, aber ich finde eigentlich Harry und Ron noch fast faszinierter, weil sie springen auf, denn insgeheim hoffen sie, einen Grund zu finden, sich mit Malfoy schlagen zu können. Da denke ich mir wieder, Harry, Ron, was ist denn bitte mit euch los? Es fällt mir an so vielen Stellen auf, dieses Gewaltpotenzial von den beiden. Die beiden sind ja sofort am Feier. Oh, der komm, prügeln. Die sind ja auch nicht besser als Dudley und so. Was geht denn da?
Ich glaube, das ist auch ein bisschen Teil von Jungs in dem Alter tatsächlich. Ich glaube, das ist gar nicht so unüblich. Das ist dieses Raufen. Das Raufen, das gehört irgendwie auch ein bisschen dazu. Kräfte messen. Gerade Teenager-Jungs machen das ganz viel. Aber das ist schon arg auffällig, wie krass es bei denen und Malfoy ist. Also die Antipathien sind stark.
Ja, die freuen sich ja richtig und denken sich so, oh geil, reiben sich schon die Hände, Schlägerei. Und dann aber wird der Spaß leider verdorben, weil McGonagall kommt und sagt, was ist hier los? Und Malfoy gibt es dann halt Neville natürlich zurück und zieht quasi von dann. Da wurde leider an der Stelle noch nichts aus der Schlägerei. Blöd gelaufen.
Und er sagt so nur, ich habe es mir nur angeguckt. Ich kann es mir so schön vorstellen. Und das ist ja im Film auch nicht groß anders. So dieses, ich bin hier der King. Ich meine, er stürzt sich schon immer auf die Kleinen auch. Und vorher in dem Kapitel ist auch so, er kriegt ja immer Pakete von seiner Mami. Ich glaube, es ist von seiner Mami. Mit irgendwelchen Süßigkeiten. Und das tut er ja auch über die Köpfe aller halten. So, hier, guckt mal meine fancy Schokolade aus Paris oder so. Weißt du, so, hier meine fancy Pariser Schokolade oder Schweizer Schokolade oder was auch immer. Und hier auch wieder auf Neville, der so gestraft ist in seinem Leben. Immer auf die Kleinen. Also die sich nicht wehren können. Das merkt man schon, dass er da immer versucht so.
Ja, bei denen traut er sich. Ja, und dann geht's schon los. Dann ist der Nachmittag da und sie gehen nach draußen auf das Feld, wo die Flugstunde stattfindet. Und hier können wir gleich dann, wenn wir drüber reden, schon mal mit dem Film vergleichen. Jetzt sind wir irgendwie so an der Stelle angekommen, finde ich, wo wirklich das erste Mal es auch so richtig auseinandergeht, jetzt das Buch und der Film. Wir haben eine Lehrerin, die Madame Hooch.
Ja, Rolanda Hooch.
Hast du den Namen nachgeguckt, Charlotte?
Ja, natürlich. Ich kann doch gar nicht anders. Ich dachte, ich überspring's mal hier, damit es nicht nur Namensschau ist. Aber Rolanda kommt natürlich von Roland. Das hat verschiedene Bedeutungen, unter anderem Ruhm oder auch Wagemut oder manchmal auch einfach nur Land. Was ich interessant finde, weil sie ja die Fluginstruktorin ist und sie muss natürlich wagemutig sein, um sich auf so einen Besen zu trauen. Aber gleichzeitig bedeutet es auch einfach Land, also das Gegensatz von dem so Himmel, Flug und so. Und Hut, da gab es nicht so besonders was. Also zum einen wird es assoziiert mit billigem Fusel.
Ja, das fand ich so gut. Das habe ich auch nachgeguckt. Ich war richtig, es ist jetzt ihr Ernst. Wir reden die ganze Zeit darüber, diesen Alkoholikern Hogwarts, die saufen alle, die Lehrer. Nächstes Kapitel, es kommt eine Lehrerin, ich gucke ihren Namen nach und dann steht da, es bedeutet starker Alkohol, Fusel, Whisky und ich so, J.K. Rowling, ist das dein Ernst? Ernsthaft?
Ja, in den 90ern ist sogar so ein billiger Alkopop aufgetaucht, der auch Hooch hieß. Aber da es eben Mitte 90er war, dachte ich eher, dass vielleicht nicht daher die Assoziation kam mit Hooch, sondern eher sowas wie Hoot-Hoot, weil Hoot ist Huhu, also wie eine Eule. Hä? Und sie hat ja so Augen wie so ein Greifvogel, glaube ich. Und dass es vielleicht vom Hoot kommt, also vom Eulenruf.
Mhm.
Oder von Autsch, weil da tut sich ja auch wer wie in ihrem Unterricht. Ja. Und dann sind wir wieder beim Thema.
Ja, ich habe auch noch gelesen im Internet irgendwo auch die Theorie, ob das vielleicht diesmal wirklich so ein bisschen dann auch ans Deutsche angelehnt ist, wegen hoch, weil sie sagen jetzt nachher auf Deutsch auch gleich hoch, was sehr ähnlich ist wie Hutsch mit einem O mehr.
Ah, okay. Das könnte natürlich auch sein. Ich meine, es ist ganz interessant, wie sie eben beschrieben ist. Deswegen dachte ich an Huhu, also Hut.
Ja, das finde ich voll süß.
Weil sie Augen hat wie ein Hawk, also ein Adler, oder? Hawk ist Adler. Und das ist faszinierend, weil ich mich frage, dann ist sie doch nicht ganz Mensch. Oder sie ist halb Animagus oder sonst was und zeigt diese Traits halt immer. Oder irgendwas ist mal schiefgegangen mit einem Zauber.
Ah, nee, hier steht
so.
Falke. Sorry, ah, Falke? Hier steht, sie ist Falke.
Ich habe es nicht nochmal nachgeguckt. Ich dachte nur so Greifvogel, alles klar.
Ja,
okay.
Falke. Ja, meinst du, also ist sie dann eine Mischung aus einem... Nee, sie ist nicht eine Mischung aus einem Falke und Mensch. Du meinst, sie kann sich in Falke verwandeln. Das wäre richtig creepy.
Ja, also es würde aber als Animagus beispielsweise passen. Ich meine, ja. Das Mann erfährt es nie. Ich habe auch mal geguckt, ist sie ein Animagus? Mhm. Da stand irgendwie nein. Aber wenn es nie erwähnt wird, vielleicht ist sie ja doch einer. Oder sie ist halt über Generationen, hat sich irgendwann mal so ein magisches Tierwesen in die Familie eingeschlichen.
Ein Falke, das ist voll gruselig.
Ja, keine Ahnung. Denk mal an Seidenschnabel.
Was ist passiert?
Wir begegnen diese Folge noch so einem dreiköpfigen Hund. Also es kann alles geben in der Zaubererwelt. So ist es nicht.
Aber hey, vielleicht ist sie auch sowas wie Tonks. Tonks kann doch auch so ihre Haarfarbe und Augenfarbe und so einfach ändern. Vielleicht ist sie auch sowas.
So eine Art Metamorphagus. Ja, es könnte schon sein.
Ja, das fände ich immer noch weniger verstörend, als dass sich ein Falke in ihre Familie eingeschlichen hat. Ich wäre schon eher dafür.
Schon vielleicht auch eine Wähler, weil die sind doch auch so vogelartig oder so.
Ja.
Wobei sie jetzt nicht als besonders hübsch dargestellt wird.
Ja, stimmt auch wieder. Also ich habe auf jeden Fall ein bisschen Angst vor ihr jetzt, muss ich irgendwie sagen. Ich finde sie jetzt ist auch nicht so die sympathischste Lehrerin im Film.
Aber sie sagt doch Amanda, du weißt doch.
Ja, das ist ihr großer Auftritt. Sie kommt ja eben und so grüßt die Schüler und sagt dann eben, sie sollen so die Hand aufstrecken, hoch sagen. Aber im Film kommt dann quasi die One and Only Auftritt von Madame Hooch, den man sich erinnert. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Amanda.
Ja.
Und ich habe auch noch geguckt, wie ihre Schauspielerin heißt, weil ich meine, den Auftritt, den muss man an der Stelle auch einfach mal gebührend feiern. Was ein Zitat für mein Leben. Guten Morgen, Amanda, das werde ich nie vergessen. Warum auch immer, es war sehr wichtig für mich. Und ich habe erst gedacht, der Name ist so lustig, weil ich habe erst gelesen, dass die Schauspielerin Zoe Wandmaker heißt. Und dachte ich so, was, sie spielt bei Harry Potter mit und heißt Wandmaker? Wie cool ist das denn? Aber sie heißt doch Zoe Wannamaker.
Ja, so wannabe halt. Aber ja. Sie ist tatsächlich gar nicht so unbekannt. Und als ich jetzt wieder gesehen habe, dachte ich so, oh mein Gott, ich weiß, wo ich sie letztens erst gesehen habe.
Echt? Hast du sie gesehen? Wo?
Ja, in der Serie Shadow and Bones.
Ah.
Da hat sie nämlich die Mutter vom Darkling, also vom Kirigan, gespielt. Und zwar mehrere Folgen lang. Und dann habe ich mal geguckt auf Wikipedia, sie war jetzt nicht untätig vor oder nach Harry Potter. Also es gibt ja viele Schauspieler, gerade von den Jüngeren, die es echt schwer auch danach hatten. Manche haben mehr Folgen, mehr Sachen gedreht, andere weniger. Also der Seamus beispielsweise, der Schauspieler, der hatte nicht so groß Erfolg, er hatte auch Geldprobleme. Oder der von Dean Thomas, der hatte dann wieder ein bisschen mehr Filmrollen. Also es ist ganz spannend.
Den habe ich auch mal in einer Serie gesehen. Den von Dean Thomas, den habe ich bei How to Get Away with Murder gesehen.
Ja. Das ist der Alfred Enoch.
Ja, stimmt.
Auf
ja.
Englisch bitte ausgesprochen, weil kann ich irgendwie nicht. Alfred Enoch oder so. Und der Devin Murray von Seamus Finnegan, der hatte kaum Rollen. Ist aber immer noch Schauspieler, also wohl unterwegs. Aber zu klein für Wikipedia, weil mehr als Wikipedia mache ich dann hier dann auch nicht. Ich bin voll der Recherchier-Mensch.
Richtig gut.
Ich gucke immer einmal auf Wikipedia oder auf Harry Wiki und dann ist gut.
Ich gucke aber auch meistens nur kurz. Ich hatte bei der Zoe jetzt hier auch nochmal gelesen, das war nicht ganz interessant. Sie ist die einzige Schauspielerin, die in Teil 1 vorkommt, die in Teil 2 nicht mehr vorkommt, weil sie rausgeschrieben wurde, weil sie sich darüber beschwert hat, dass sie findet, dass die Schauspieler aus Harry Potter unterbezahlt sind. Also sie fand, sie hat nicht genug Geld gekriegt und dass sie eben auch für irgendwie keine Tantieme und so gekriegt hat, wenn so Merchandise-Artikel verkauft werden. Und darum hat sie sich wohl beschwert und wurde dann rausgeschnitten. Und ich kann sie verstehen, weil ganz ehrlich, hätte ich so viel zu diesem Film beigetragen, wie diesen Satz, guten Morgen Kinder, guten Morgen Amanda und so einen Kultstatus erreicht, dann hätte ich auch hier mein Gehalt erhöhen wollen. Ich meine, sie war eine tragende Figur.
Ich muss wohlgemerkt sagen, nach dem ersten Teil war irgendwie klar, dass zumindest der zweite auch nochmal extrem erfolgreich sein wird.
Ah nee, aber im zweiten Teil kommt sie doch vor, das stimmt ja gar nicht, was ich gelesen habe. Wurde ja betrogen. Im zweiten Teil kommt sie doch schon noch vor, oder?
Nee, Snape macht dann doch
oder
ein
nicht?
Credit-Spiel.
Ah nee, stimmt, ich dachte gerade, da kommt sie, wo Harry dann vom Besen fällt und seine Hand so komisch ist mit keine Knochen und sagt, oh,
nee,
Juli, eine Hand, aber das ist ja in Teil 1 schon. Stimmt, aber da war wieder was mit der Hand. Okay, dann war sie wohl doch nicht mit ihrem Gehalt zufrieden. Dann hat das Internet mich nicht angelogen, ich bin erleichtert.
Ich müsste es auch nochmal angucken, aber nee, ich glaube nicht.
Stimmt, nee, den kam sie nicht mehr vor. In ihrer Wikipedia-Filmografie stand auch nur Teil 1. Wir glauben das jetzt mal.
Aber man muss ja auch sagen, die ganze Szene ist im Film viel spektakulärer als im Buch. Also im Buch sagen sie halt alle ab, sagen sie übrigens nie wieder, weil es ist auch total bescheuert. Man sieht es auch bei keinem Spiel oder sonst was. Es wird auch nie wieder im Buch so erwähnt, dass sie sagen so, Hochbesen, hoch. Sondern sie haben ihn, nehmen ihn hoch. Einfach in die Hand. Hoch. Das ist, glaube ich, nur da, um zu sagen, ey, Harry hat's voll drauf. Der ist halt so ein Naturtalent mit einem Besen. Dafür ist ja. es doch da. Für nichts
und
anderes.
Im Film gibt es dann auch so eine richtig dumme Szene, die eigentlich wäre so eine typische Neville-Szene. Aber ja. Neville kriegt gleich noch so richtig auf die Nase. Deswegen haben sie, glaube ich, da Erbarmen gehabt, woran dieser Besenstiel ins Gesicht fetzt.
Und ja, so
ey,
cool.
Boah, das tut doch so weh. Und ich dachte nur, okay, eigentlich im Buch wäre das 100% Neville passiert und nicht Ron.
Ja, ist es ihr nur nicht eingefallen. Ja. Ich dachte, ah, der kriegt jetzt eh fett weg.
Ja, da ist aber auch schon mal ein Unterschied zum Buch. Ron kriegt richtig eins getrasht. So, der Besen hatte auch Bock auf Prügeln.
Mhm. Danach ist es mehr oder weniger gleich. Also, sie sollen alle auf den Besen steigen, wobei ich mich frage, und dann so einen Meter hochgehen. Und das sind ja zum Großteil eigentlich schon Anfänger. Sie tut ja sogar Malfoy, und es ist so richtig satisfying, Malfoy korrigieren mit seinem, wie er so seine Hand hält. Aber ganz ehrlich, da sind mindestens 20 Schüler, ich habe es jetzt nicht abgezählt während dem Film, aber es sind mindestens 20 Schüler gefühlt.
Ja.
Und die sollen jetzt alle einen Meter hochgehen gleichzeitig. Warum nicht immer so zwei? Auf zwei kann man aufpassen. Dann müssen sie es halt alle nacheinander machen, dauert alles ein bisschen länger. Aber das ist doch total fahrlässig.
Ich finde es auch so bescheuert, weil ich auch dachte die ganze Zeit, wieso sind da nicht mindestens zwei Lehrer bei dieser Flugstunde?
Ja.
Wie so einer vorne, einer hinten, zwei Aufsichtspersonen, das ist so gefährlich, weil sollen die Kinder das denn können? Und das machen die doch jedes Jahr. Und als ob Neville der Einzige ist, der, also als ob da nicht ständig Unfälle passieren. Mhm. Und ich fand das irgendwie sehr komisch, dass es echt nur einen Lehrer gibt, der das beaufsichtigt. Ja, es ist immer wieder die sicherste Schule der Welt. Also, ist ja Wahnsinn.
Ja, und das passiert ja auch direkt, Neville. Also, Neville schießt direkt mal 12 Fuß in die Höhe. Und mein Naturwissenschaftskopf hat nichts anderes zu tun gehabt, als nochmal nachzugucken, wie viel sind 12 Fuß. Das sind nämlich 30,48 Zentimeter, wenn ich mich irre.
30 Zentimeter.
Ja, 30 Zentimeter. Und damit ist er dann.
Ach, ein Fuß, nicht 12.
Ein Fuß sind 30 Zentimeter, 12 ja, genau. Fuß sind dann, ich habe es gerade in den Taschenrechner eingegeben, 365,76 Zentimeter, also ungefähr 3,5 Meter. Mhm. Und im Film ist es ja viel spektakulärer. Da schießt er ja mindestens 10 Meter in die Höhe und bleibt dann ja hängen, zweimal sogar, bis er runterkracht. Und im Film denke ich mir jedes Mal so, holy shit, mein Gott, der Junge hätte sterben können. Bei 3,5 Meter denke ich mir immer noch so, holy shit. Aber okay, sie hat es noch halbwegs unter Kontrolle. Aber ganz ehrlich, im Film hat die Lehrerin dort auch echt Mist gebaut.
Die hat so versagt. Dem nicht. Film schießt er ja so auch voll gegen die Wand. Und ich habe es aber sowohl im Film als auch im Buch gedacht, er hätte halt einfach literally sterben können. Also, dass er sich dann nachher nur die Hand bricht.
Petrifico totalus, ey.
Ja.
Oder
und übrigens, in meinem Buch steht 7 Meter, also 7 Meter Höhe übersetzt.
Also
ja.
Das ist aber mehr als 12 Fuß.
Ja, hier steht erst 4 Meter, dann 7 Meter in die
20
Luft.
Feet. Ich habe hier noch 20 Feet, 12 Feet und dann 20 Feet. Also
ein bisschen
doch
höher
ein bisschen
auf
mehr.
Jeden Fall. Es reicht halt zum Sterben, locker. Und das ist im Film auch so richtig schlecht, weil im Film fliegt ja Neville so richtig unkontrolliert, schießt er durch die Gegend. Und ich denke mir so, mach doch irgendein so ein Sicherheitsfluch, so wie wir es auch später nochmal sehen, mach doch so Netz oder dass er eben einfach auf was Weiches drauf fällt und dann stehen die da einfach nur und er rast auf die Schüler zu und die Schüler springt zur Seite. Man sieht, wie Madame Hooch ihren Zauberstab zieht und versucht, auf den zu zaubern, passiert halt nichts. Und sie muss diese Situation doch beherrschen können und auf die Kinder aufpassen. Und sie macht nichts, sie kann auch nichts. Also sie hat ja 1000 Dinge machen können. Sie ist eine verdammte Hexe. Und der Neville hätte sich da das Genick brechen können. Also dass
absolut.
Der sich nur die Hand gebrochen hat und nicht den ganzen Rücken oder die Wirbelsäule, das ist ja alles.
Also ich finde es auch total schwierig. Und ich habe jetzt gerade vorhin Petrificus Totalus gesagt, das ist natürlich Schwachsinn.
Dann wäre er richtig tot.
Ja. Im zweiten Teil macht doch Hermine dieses, keine Ahnung, Arresto Momentum oder wie auch immer das nochmal war.
Ah ja, mit Arresto Momentum, ja.
Genau, das wäre doch jetzt der Zauberspruch gewesen. Oder dieser komische Zauberspruch, den Dumbledore irgendwann mal macht, damit Harry nicht komplett auf den Boden fällt. Mhm. Und sowas müsste doch ins Papatois fallen von der Madame Hooch. Also es müsste doch einfach dabei sein.
Sie könnte auch so Wingardium Leviosa eigentlich auf ihm machen und ihn dann so langsam runterlassen. Aber sie macht halt nichts. Sie macht nichts außer, Kinder, geht aus dem Weg. Und dann kommen sie wieder runter. Sie da oben, kommen sie sofort wieder auf den Boden. Und ich denke mir so, hallo, er kann doch offensichtlich nicht.
Er hat doch Panik.
Also wo wir wieder hier bei dem letzten Kapitel, gute Lehrer, schlechte Lehrer. Mm. Madame Hooch, sie sind aber ganz tief unten. Sie sind ganz, ganz tief auf dem Grund. So richtig, sie sind so eine richtig bodenlos schlechte Lehrerin. Tut mir leid. Also.
Ja, und es ist doch eigentlich nur Glück, dass sie sich nur das Handgelenk gebrochen hat.
Ja.
Und dass so eine Sache ist, die Madame Pomfrey halt innerhalb von einer Minute fixen kann. Also ist ja okay, aber ganz ehrlich.
Neville tut mir so leid, na, was der schon alles erlebt hat. Auch letztes Mal ist auch der Zaubertrank explodiert und in sein Gesicht und hat ihm so das Gesicht so halb verätzt mit diesen Furunkeln und so. Dann hat er die Stöcke vom Piece auf den Kopf geknallt gekriegt. Jetzt ist er da runtergefallen, hat sich die Hand gebrochen. Alles innerhalb von einer Woche.
Das ist schon fies. Er kann einem wirklich leid tun.
Ja.
Und er wird dann abtransportiert von dieser Madame Hooch. Und dann kommt der nächste krasse Fehler. Sie lässt halt einfach diese anderen 19 Erstklässlern allein mit ihren Besen da. Sie schießt sie nicht ab oder so. Sie schickt sie nicht irgendwie in so einen, keine Ahnung, in so eine Hütte oder so, wo die aufbewahrt sind und abgeschlossen sind. Nein, sie sagt ihnen nur, wenn einer von ihnen den Besen besteigt, dann sind sie ja schneller hier draußen, als sie Quidditch sagen können. Und zieht von dann.
Das ist so unglaublich dumm. Und auch da wieder stellt sich die Frage, wieso sind es nicht zwei Aufsichtspersonen? Eine bleibt bei den Kindern, eine andere kann im Notfall weggehen.
Es kann ja sogar ein älterer Schüler oder so sein, so ein Siebtklässler. Oder die ganzen Quidditch-Captains müssen am Anfang mit ran oder so. Und das ist halt einer ihrer Jobs irgendwie, das nebenher zu machen, weil die können es ja.
Ja, genau, das wäre doch eine gute Idee gehabt, so die Quidditch-Spieler aus der aktuellen Mannschaft, jetzt hier von Gryffindor und Slytherin, da hätten noch ein paar einfach helfen können.
Ja.
Den Jüngeren, wie in so einer Art AG oder keine Ahnung, oder halt einfach so dazukommen.
Genau, dann wäre das Problem ja schon gelöst gewesen. Aber nö, sicherste Schule der Welt.
Aber gut, wir wollen nicht vergessen, es ist ein Buch und J.K. Rowling möchte das Drama. J.K. Rowling möchte jetzt, dass die Kinder alleine sind. Und hier wird es ja wieder Zeit für Schlägerei, weil wenn die Lehrerin da ist, dann keine Drama und keine Schlägerei.
Und ich finde, das ist so richtig cool und das erhöht den Status von Malfoy, wie er jetzt auf diesen Remember All, der rausgefallen ist, nimmt und dann so richtig genial auf seinem Besen sich schwingt. Aber das sieht ja auch richtig cool aus, also so total athletisch und unrealistisch, wie er da im Film auf diesen Besen hupft und dann abzischt. Also so, nee, kann ich mir nicht vorstellen, aber cool.
Ja, aber trotzdem, die Szene ist so cool, wie Tom Felton da so geil wegschwebt. Ich kann schon verstehen, dass er schon sehr beliebt war.
Ja, es ist auch cool, weil er hat es ja schon drauf.
Der hat diese Bad-Boy-Rolle sehr cool gespielt, ja.
Und das zeigt ja auch, so komplett inkompetent ist der Junge ja nicht. Der kann ja auch gut, der ist ja auch gut, der hat ja auch bestimmt Tutoren. Wahrscheinlich haben seine Eltern ihn in den Sommerferien erstmal Madame Hooch eingekauft, oder? Naja, niemand besseren als Madame Hooch. Irgend so einen professionellen Quidditch-Spieler. Die unterstützen bestimmt auch irgend so ein professionelles Team, sind so Hauptsponsoren, weil die haben ja die Asche. Und dann müssen die ganzen berühmten Quidditch-Spieler quasi kommen und mit zu diesem Draco, der am Anfang nichts kann, eben Quidditch-Spielen beibringen.
Ja, der Draco, na, das sind halt, die Kinder sind halt das, was so die Umwelt und die Eltern aus denen machen. Wer der halt, keine Ahnung, bei den Weasleys aufgewachsen, woanders, dann wäre der ganz anders. Das ist schon jemand, der intelligent ist und auch was kann. Und ich frage mich trotz allem ganz oft auch manchmal, ob diese Dinger, wie das an den Gryffindor-Tisch extra läuft und dieses schnappt, remind me, würde ich es nennen, ob das nicht auch ein bisschen ist, weil er ja schon irgendwie den Anschluss sucht.
Ja, er braucht Aufmerksamkeit. Ich glaube, seine Eltern, die schenken ihm zwar alles, aber ganz oft ist es bestimmt so richtig steif am Esstisch sitzen, so perfekte Tischmanieren. Ansonsten wird man davon mit den Hauselfen essen. Also ich glaube, das ist schon streng bei ihm daheim. Und da bricht er halt aus und will den großen Macker markieren, so wie sein Vater, alle eben runtermachen, um sich selbst größer zu fühlen. Also es ist voll normal. Im Film ist es dann so, dass Harry dann auch erstmal ein bisschen wackelig und nicht so genial wie im Buch direkt, Naturtalent, sondern aber schon sehr talentiert, sich auch hochschwingt und dann eben sagt, hey, gib's zurück. Und dann wirft ja Malfoy ganz elegant das Ding auch noch durch so eine Statue durch. Also der hat es eigentlich schon auch voll drauf. Also der wäre eigentlich, er wird später Spoilerus-Sucher, aber ich glaube, er wäre besser als Chaser. Mhm. Ich glaube, der würde richtig abräumen und nur wegen der Rivalität mit Harry wird er später
ja, auch so. Die müssen beide Sucher sein, damit sie sich noch mehr hassen können und damit natürlich der größte Feind muss auch ein Sucher sein.
Definitiv.
Ja, ja, aber was mir bei der Filmszene auch noch aufgefallen ist, was mich ein bisschen gestört hat, oder im Buch, glaube ich, sagt jetzt Hermine auch so, mach's nicht und so, also auch im Film sagt Hermine, Harry, lass es sein, und dann du bist so ein Trottel, als Harry losläuft. Also na, da ist sie kein Fan.
Aber weißt du, was mir auch aufgefallen ist, was ein riesen Unterschied zum Film ist. Parvati spricht nämlich hier auch. Und dann sieht man dann, warum Parvati eigentlich, im Buch hat sie viel mehr Screentime, sage ich jetzt schon, im Buch hat sie viel mehr Zeilen als in diesem Film Screentime. Weil sie ist eigentlich diejenige, die sagt, hey, halt die Klappe, Malfoy, als der gegen Neville schießt. Also sie ist da schon sehr loyal und auch niemand, der ein Blatt vor den Mund nimmt.
Ja.
Und auch später sagt sie noch mal was an der Stelle und ich denke so, ey, die ist ja voll cool, hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, dass die eigentlich auch so eine richtige Gryffindor ist.
Mhm, voll. Vielleicht war da am Anfang irgendwie schon noch mal auch ein bisschen eine größere Rolle geplant. Aber ja, das ist mir auch sehr positiv aufgefallen, dass sie sich da zu Wort meldet.
Mhm.
Ja, wo waren wir? Malfoy eben schmeißt das Ding weg, das erinnere mich. Und Harry schießt mit dem Besen nach und fängt es. Und im Film sieht man ja die Szene, er schmeißt es so direkt vor das Büro von Minerva. Natürlich.
Ja.
Sie sitzt da und arbeitet und guckt raus in den strahlend blauen Himmel. Und auf einmal kommt ein kleiner Harry Potter angeschossen und fängt einen schnatzförmigen Gegenstand. Holy ey, wink des Schicksals. Natürlich kein anderes Fenster bei dem riesigen Schloss, sondern genau ihr Büro.
Ja, ja, was sonst? Aber es erklärt dann auch, warum sie Malfoy nicht verknackt, weil sie Malfoy gar nicht gesehen hat, wer es geschmissen
ja.
hat. Beim Buch habe ich mich gefragt, hat die einen sechsten Sinn, erst da am Frühstückstisch und jetzt hier nochmal einfach so auftauchen im richtigen Moment? Und die zweite Sache, die ich mir angeguckt habe, das ist ja super knapp schon vor dem Fenster, dass er da nicht reingeknallt ist, ist ja ein Wunder.
Nein.
Weil er ja so talentiert ist.
Ja, es liegt an seinem Talent, Charlotte. Weil er kann das halt einfach.
Harry Norris, er kann alles. Ja. Und der Witz an der Geschichte ist, nee.
Ja.
Ich habe gerade überlegt, ob Chuck ist ja eine Abkürzung und ich dachte kurz, ist es für Harry eine Abkürzung? Dann wäre es nämlich genial, aber ich glaube, es ist für William eine Abkürzung, so eine ganz komische. Aber das müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken.
Aber es wäre geil, wenn es so ein Harry wäre. Also, ja, falls ihr es noch nicht wusste, Chuck ist ab jetzt die Abkürzung für Harry. Harry Chuck Potter.
Harry Chuck Potter, okay, das geht.
Ist auch von Chucky die Mörderpuppe, glaube ich, die Abkürzung.
Oh Gott, so furchtbar. Ich kann so Puppensachen nicht angucken, aber wir kommen vom Thema ab. Also,
ja.
Da erklärt sich's, warum sie Harry dann direkt im Quidditch-Team auch haben will. Spoiler ist schon mal hier an der Stelle. Und im Film, im Buch weiß man es nicht so genau, wie sie es, was sie davon gesehen hat. Aber es wird auch beschrieben, dass er eben so eine Art Fronski-Manöver macht. Das ist das einzige Manöver, das irgendwann mal erklärt wird, nämlich, dass man von ganz oben mit dem Besen quasi direkt runterschießt.
Bis man fast auf dem Boden
ja,
knallt.
Und zwar ein Fuß über dem Boden hat er den Besenstiel nach oben gezogen. Und wir hatten es gerade schon, 30 Zentimeter über dem Boden. Allein seine Füße müssten den Boden gestreift haben, ja. Von 50 Feet, also von 50 mal 30 Zentimeter. Also es ist schon sehr unglaubwürdig, aber er macht's, weil er ist Harry Chuck Potter.
Ja, und das ist auch aber auch langweilig, weil er macht das doch immer, oder? Also er macht das in jedem Film.
Ja.
Es gibt das eine Szene sogar mehrmals, wo er halt ganz dramatisch auf den Boden fliegt und in letzter Sekunde, bevor er auf den Boden knallt, fängt er das. Und wenn man halt später lernt, dass das bei der Quidditch-WM ja so voll krass angepriesen wird, oh, der Viktor Krumm, der kann diesen Move und so. Und ich denke mir so, hallo, Harry Potter, Chuck Norris, macht den schon seit seiner ersten Flugstunde.
Ja.
Der konnte den schon immer. Also, nimm das, Viktor Krumm.
Ja, also
und
wirklich.
Der Liefer kann den bestimmt auch. Ich glaube, jedes Kind in Hogwarts kann den eigentlich.
Ja.
Der Charlie Weasley konnte es bestimmt auch. Also.
Ja, wobei nachher kommt ja der Vergleich mit Charlie Weasley und dann sagt McGonagall, ja, der ist noch besser.
Ja, ja, Chuck Norris ist natürlich besser. Ja, Chuck Norris ist immer der Beste, aber. Ja, jetzt kommt nämlich die McGonagall, Aber Filmszene jetzt nochmal, ne? Bevor sie kommt, das regt mich nämlich auf, was ich mit Hermine gemeint habe. Im Film rennen die Kinder ja total begeistert jetzt auf den Harry Potter da los und schreien und jubeln ihn an wie so ein Helden. Hermine rennt da auch mit, man muss mal auf einmal Watson achten, die strahlt über das ganze Gesicht und jubelt ihn an. Und dann dachte ich nur so, was bist du denn jetzt für ein Fangirl? Du fandst es doch mega scheiße, auch im Buch und so, dass der deine Punkte riskiert, die du dir hier mit Leistung im Unterricht erarbeitet hast. Aber im Film ist sie irgendwie, keine Ahnung, oder so Gruppenzwang, dass sie nicht alleine stehen bleiben wollte, während alle anderen jubeln, wegrennen. Aber sie ist auf jeden Fall in der Menge auch dabei und bejubelt den Harry für seine Leistung.
Und dann haben wir wieder einen Unterschied zum Film, nämlich McGonagall kommt ja reingestürmt und sagt erstmal Harry Potter, so ganz Großbuchstaben hier im Buch auch. Mhm. Und dann kommt nochmal Parvati Patel eben und sagt, es ist war nicht sein Fehler. Und das habe ich mir auch hier voll fett unterstrichen, weil Film ist es ja auch nicht so. Sondern es wird gibt direkt den Cut zur nächsten Szene quasi. Und das ist dann ganz lustig.
Die Parvati hat hier schon ihren Auftritt. Muss man ihr mal Props aussprechen. Weiß nicht, ob sie danach im Buch jemals wieder was sagen darf. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, sie kommt jetzt nämlich nicht mehr vor.
Ja.
Aber sie hätte die Begrüßung verdient. Weißt du, Madame Hooch hätte nicht sagen sollen, guten Morgen Amanda, sie hätte sagen sollen, guten Morgen Parvati.
Ja.
Das hätte sie verdient gehabt für ihren Mut, den sie hier bewiesen hat.
Und ich finde es fast schade, dass sie da nicht auftaucht im Film tatsächlich auch, weil, okay, die meisten Sachen, die andere Leute sagen, kriegt später auch voll häufig Hermine tatsächlich.
Ja, Hermine kriegt immer alles, was Ron sagt.
Alles Gute, was Ron sagt.
Ja, ja, ja.
Hier ist es dann noch ein bisschen anders. Ganz am Ende kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Aber ich finde es so schade irgendwie, weil, man muss schon, sich schon fokussieren auf die Hauptfiguren. Aber ich finde es eben cool. Ich finde sie einfach auch cool. Also die hat Arsch in der Hose, man weiß jetzt, warum sie Gryffindor ist.
Nee, aber das regt mich auch auf, dass es in dem Film halt nur Hermine als weibliche Hauptfigur gibt. Ich finde auch in dem Film auch, dass Hermine auch ganz viele Elemente von Ginny und so beispielsweise hat. Ginny geht in dem Film ja auch total runter. Und in dem Film ist ja Hermine die Coole, die Mutige, die Hübsche und so, was sie ja in den Büchern eher weniger. Da ist sie nicht cool und nicht hübsch und total angesagt und rennt durch Hogwarts. Mhm. Und ich finde schon, dass Hermine halt einfach sehr viele Eigenschaften und coole Sätze und so von ganz vielen anderen Figuren irgendwie immer so geschenkt gekriegt hat.
Ja, ich meine, sie ist halt das Mädel im goldenen Trio später, muss man sagen, aber
Ginny ist doch auch wichtig, sie heiratet später, Spoilerus, Chuck Norris, ich meine, es kann auch mehrere coole Mädels geben, das ist halt so ein Ding, wenn wir wieder bei der Serie sind, bitte macht es anders.
Man versteht es im Film auch nicht, warum Chuck Norris auf sie steht. Man versteht es im Film nicht.
Doch, hallo, sie hat ihm sehr elegant seine Schuhe zugebunden. Sie hat richtig gut seine Schuhe zugebunden. Es war auch gar nicht unangenehm. Also ganz ehrlich, da kann man sich ja nur verlieben. Und sie hat ihm, glaube ich, auch mal einen dicken Keks gefüttert. Und sie wischt ihm, glaube ich, auch so nach dem Essen im Mund ab. Also sie hat ihre Vorteile auch im Film. Sie ist übelst cringe im Film.
Du erinnerst mich an so schlimme Dinge, die ich verdrängt habe.
Auf jeden Fall halten wir fest, Harry steht auf Frauen, die angeblich aussehen wie seine Mutter, so vom Typ. Das ist ja eh so, ne? Sie sieht ja eh aus wie seine Mutter und sie bindet seine Schuhe zu. Und jetzt ziehen wir mal eine Verbindung zu der fehlenden Muttergestalt, die ihm früher nie die Schuhe zugebunden hat in seinem Leben. Geht jetzt zu tief, aber ich sehe da einiges. Wenn wir dann irgendwann, falls wir es jemals so weit kommen und mal zu der Beziehung von Ginny und Harry kommen, dann habe ich da sehr viel zu sagen. Sehr, sehr viel. Harry ist nämlich nicht nur Chuck Norris, sondern auch so ein kleiner Ödipus. Also das muss man ihm schon lassen.
Ja,
so ganz minimal. Aber natürlich nur eigentlich im Buch, weil Film Ginny hat nicht wirklich eine eigene Persönlichkeit.
Nee, nicht wirklich.
Naja, wir schweifen ab mal wieder. Aber es sind Themen, die einen aufregen.
Ja, kommen wir zurück zum Thema. Draco freut sich nämlich an der Stelle, das müssen wir hier einfach erwähnen, denn wer müsste jetzt von der Schule fliegen? Harry Potter.
Wenn die Schule gerecht wäre.
Wenn die Schule gerecht wäre, wenn die Regeln eingehalten würden für alle.
Und wenn er nicht Harry Potter wäre.
Ja, also McGonagall nimmt ihn mit, ihm schlottern richtig die Knie. Er hat jetzt wirklich Angst, auch richtig Ärger zu kriegen, vielleicht auch tatsächlich zu fliegen. Und dann kommt so was Lustiges im Buch. Dann sagt ja McGonagall, nimmt ihn da mit zu irgendeinem Klassenzimmer, macht's auf, da drin unterrichtet gerade Flitwick. Im Film ist es Quirrell mit so einer komischen Bartagame auf dem Arm. Ich frag mich, ich habe keine Ahnung, was in der Exodus ist. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber es sieht so bescheuert aus. Dann denkt man nur wieder, ah ja, guckt mal da draußen, das Wetter. Bitte beachtet meinen Turban nicht. Oder guckt mal, die schöne Bartagame hier auf meinem Arm, die schöne Echse.
Ich will gar nicht wissen, was sie damit machen. Oder wer das ist.
Ja, Flitwick ist auch irritiert, aber sie sagt eben, Entschuldigung, Professor Flitwick, kann ich Wood, also could I borrow Wood for a moment? Und im Englischen ist es ja noch extremer und da versteht man auch den Witz dahinter, weil der heißt ja auch im Deutschen nicht Holz, sondern auch Wood. Und dann denkt Harry ja, Wood, oh mein Gott, ist Wood irgendwie so ein Cane, also so ein Schlagstock, mit dem er jetzt verprügelt wird? Mhm. Wie ist es im Deutschen?
Im Deutschen ist es sehr verwirrend. Ich war ganz jung, als ich Harry Potter gelesen habe, habe es damals auch nie irgendwie so richtig gerafft, was es eigentlich soll. Da steht, Wood, dachte Harry verwirrt, war Wood ein Stock, den sie für ihn brauchte. Also er denkt auch so, Wood ist bestimmt so ein Stock, den die jetzt für mich braucht.
Aber man versteht es doch gar nicht. Dann hätte Holz übersetzt werden müssen. Dann hätte irgendwie Holz heißen müssen.
Ja, ich habe es nicht geblickt damals, aber irgendwie jetzt finde ich es auch so richtig irgendwie schon krass, die Szene, dass Harry jetzt einfach so denkt, dass er jetzt so mit einem Stock den Arsch voll kriegt. Also so ist es ja. Er denkt, dass er jetzt Schläge kriegt mit einem Stock. Das finde ich so heftig.
Daheim bestimmt auf jeden Fall oder zumindest so halben. Und ich weiß nicht, auf welchen Schulen er war, aber ich habe mich gefragt, in welchem Jahrhundert ist er aufgewachsen?
Nein, nein, gar nicht. Ey, Charlotte, oh, der Stock von Dudley.
Ja, klar.
Der hat ja zu Hause immer den Stock gehabt.
Ach, stimmt.
Der hatte den Holzstock und den hat er auch immer dabei. Und damit hat er doch auch Onkel Vernon geschlagen und so.
Stimmt,
das
stimmt.
Das ist einfach, vielleicht gibt es in Hogwarts ja doch auch, dass die auch so Stöcke haben, mit denen sie manchmal schlagen.
Und ich habe mich schon gefragt, in welchem Jahrhundert denkt er, sind die Zauberer
Nein,
stecken geblieben?
Weil das hatten wir, ja, das hatten wir erst vor ein paar Kapiteln. Es gibt Schulen in England, die diese Stöcke pflegen, also wo es wirklich Stöcke gibt, mit denen Kinder sich gegenseitig schlagen. Und das ist ja schon realistisch so.
Ja, absolut.
Jetzt verstehe ich auch, okay, jetzt bin ich aber nicht mehr ganz so schockiert, weil jetzt verstehe ich, woher sein Gedankengang kommt mit dem Stock. Denkt sich so, oh, der ging, wie hieß die Schule nochmal?
Nicht Smeltings. Smeltings.
Smeltings. Er denkt so bestimmt, oh, Wood kommt bestimmt von Smeltings jetzt.
Aber Wood ist ja eigentlich nur Oliver Wood. Und der ist ja ganz, nein, ich wollte jetzt gerade sagen, der ist ganz lieb, aber das stimmt nicht so ganz. Er ist ganz irre, um ehrlich zu sein. Aber dazu später, glaube ich, noch
besessen.
Mehr. Er ist besessen und zwar von Quidditch.
Nicht von Lord Voldemort, aber ebenso schlimm. Wenn nicht noch schlimmer.
Und ja, absolut.
Ja.
Also der hat einen an der Waffel, aber.
Und ja, jetzt erklärt McGonagall nämlich auch dem Wood, was sie jetzt einen neuen Sucher für ihn gefunden hat.
Mhm.
Und weißt du, was ich mich an der Stelle immer frage? Was ist mit dem Kind, das denn bisher Sucher ist? Weil irgendeins muss es doch gegeben haben.
Ich habe mich auch gefragt und dann dachte ich so, naja, meistens hängt erst nach ein paar Wochen auch diese Liste auf für die Tryouts. Und vielleicht ist derjenige, der vorher Sucher war, ja von der Schule gegangen. Und sie haben noch gar keinen neuen. Es wäre halt nett. Das wäre die nette Erklärung. Ansonsten haben sie irgendwie gekickt, von dem niemand mehr weiß.
Das habe nämlich ich gedacht. Weil, guck mal, eigentlich in jedem Buch, also jetzt im ersten Buch, glaube ich, in der Rede von Dumbledore, sagen sie so, ja, wenn ihr Quidditch spielen wollt, dann meldet euch. Dann später kriegen wir mal mit, das sind Auswahlspiele. Aber bis diese Auswahlspiele sind, ist eigentlich jedes Jahr dieselbe Besetzung. Also man liest nie, dass Harry sich nochmal unter Beweis stellen muss. Es steht immer fest jedes Jahr, dass er Sucher ist.
Ja, weil er halt so krass genial ist, deswegen.
War Charlie Weasley letztes Jahr weg? Das kann nicht sein. Er ist mindestens 2 Jahre weg. Es muss einen anderen gegeben haben. Und jetzt wird dem einfach sein Job weggenommen. Der hat gar keine Chance mehr, weil es ist ja Harry Potter in der Schule. Es gab irgendeinen, der seinen Posten jetzt hier für Chuck räumen musste.
Ja, schwierig. Also
es muss einen gegeben haben und er ist jetzt weg, weil, sorry, jetzt ist Harry Potter da.
Ja, komm, wir sind lieb. Das war irgendwie so ein ganz schlechter Siebtklässler, der dann gegangen ist.
Naja, vielleicht. Ich glaube, dass Harry einfach den Posten gekriegt hat.
Ja, weil er Fame ist und weil er anscheinend halt mega krass ist.
Ja, weil McGonagall denkt sich schon so, ganz ehrlich, was will ich so Nobody hier so einen durchschnittlichen, wenn ich halt den geilen, fame-talentierten Harry Potter in meinem Team haben kann. Also, Klar, macht sie denn dir?
Ja, sie sagt auch, ach, wir nehmen es ja mit den Regeln nicht ganz so genau hier an der Stelle. Und ich finde McGonagall ja so cool, aber an der Stelle denke ich so, und dir ist der Sport einfach wichtiger als Fairness oder Gerechtigkeit oder mal die Schulregeln oder sonst was. Weil eigentlich hätte doch Harriet zumindest eine fette Verwarnung oder so kriegen müssen. Nee, stattdessen kriegt er die fette Belohnung. Hier, das ist Teil des Quidditch-Teams. Noch mehr Fame ja. für dich. Viel Spaß. Ich will nämlich Severus Snape in die Augen gucken können. Das finde ich so lustig. Ich habe es im Buch gelesen und dachte so, ja, letztes Mal wurden die Gryffindors so platt gemacht wohl von Slytherin, dass sie Snape einfach mal 2 Wochen nicht in die Augen gucken konnte. Wie schlimm war dieses Spiel? Ganz ehrlich. Ja. Wie schlimm kann es gewesen sein, dass man jemand 2 Wochen nicht in die Augen gucken kann? Wegen Sport.
Ich kann einfach diesen Schmerz nicht nachempfühlen. Also ich kann auch nicht verstehen, wie sie sich da so reinsteigern kann, weil sie so prinzipientreu eigentlich ist, dass sie an der Stelle jetzt, sag ich mal, nur wegen Sport, was halt für mich so ist, so, ja komm, es ist Quidditch. Und sie schmeißt halt ihre Prinzipien dafür über Bord. Aber ich glaube, da muss man halt diese Sportleidenschaft wahrscheinlich irgendwie nachempfinden können.
Und es geht ja durch diese Entscheidung, die geht doch auch nur durch, weil sie im Gryffindor ist und Dumbledore doch auch ein Gryffindor war. Und es ist wieder ja. so ungerecht. Ich kann alle anderen so verstehen.
Überleg mal, Snape hätte das mit Draco gemacht.
Boah, nee, im Leben wäre das gegangen.
Boah, da wäre aber die Hölle offen gewesen. Dumbi und McGonagall hätten gesagt, der geht nicht in die Mannschaft.
Ja.
Ja, das ist schon echt. Das ist halt, er ist halt Harry Potter. Das haben wir eben auch letztes Mal gesagt. Er kann schon seine Situation manchmal genießen. Ihm passieren Dinge und ihm werden Sachen verziehen, die werden anderen Kindern nicht verziehen. Jedes andere Kind wäre jetzt mit einem hohen Bogen von der Schule geflogen.
Oder zumindest wochenlanges Nachsitzen. Ja. Wenigstens das hätte es doch gegeben. Aber nein, Harry Potter ist Harry Potter. Er kriegt jetzt einen Platz im Quidditch-Team.
Ja, also dann herzlichen Glückwunsch, Harry. Du bist jetzt im Quidditch-Team.
Und im Film gibt es jetzt so die totale Abweichung. Jetzt kommt es ja so, Ron total, boah, echt, jetzt krass. Und Harry sagt dann, ja, ich bin der Erste seit 100 Jahren. Und dann kommt noch, und jetzt weicht es komplett ab, es kommt Hermine, die Besserwässerin, und sagt so, ja, du hast es im Blut und es regt mich so hart auf, dass sie sagt, oh, ja, du bist so ein guter Quidditch-Spieler, weil du hast es im Blut und es geht so oft um Blut in dieser ganzen Geschichte, um Schlammblut und Reinblut und sie in ihrer Position zu sagen, du hast es im Blut.
Ja, das ist schon krass, ja.
Ich habe es vorhin nochmal angeguckt und dachte so jetzt, holy shit, nee, das hat sie jetzt nicht gesagt.
Das soll mal jemand zu ihr sagen.
Noch dümmer von Ron schließt es dann an. Sein Vater war ja auch schon irgendwie Spieler. Und dann so, warum hast du mir das nie erzählt? Ey, Ron, du weißt doch, Harry kannte seine Eltern nicht. Der wusste noch nicht mal, dass sie Zauberer waren. Das habt ihr doch jetzt schon länger klargestellt. Und dann diese blöde Äußerung von diesen beiden. Ey, die regt mich so hart auf, die Szene. Und das alles nur, um das Duell um Mitternacht ja. quasi gar nicht stattfinden zu lassen, um ein bisschen Screentime zu sparen.
Ja, stimmt so. Hey Harry, wieso hast du mir das dann in der einen Woche, in der wir uns kennen, noch gar nicht erzählt, dass dein Vater auch Quidditch-Spieler war? Ja, das ist so. Und eben auch an der Stelle auch wieder Hermine. Eben erstmal das mit dem Blut finde ich echt krass. Und aber auch diese Begeisterung, dass Harry jetzt in die Quidditch-Mannschaft darf. Hermine findet das Kacke hoch 10, na, zu Recht auch. Und im Film so läuft sie jubelnd auf ihn zu. Und dann, Harry, du hast es im Blut, du geiler Hecht, richtig geil. Also richtig schlimm. Und weißt du was, im Film aber auch ist doch nur diese Szene mit Fred und George, wo sie auch irgendwie richtig Dummes sagen, so, ja geil, du bist jetzt auch im Quidditch-Team, wir sind auch da, es ist jetzt schon seit ein paar Jahren keiner mehr gestorben, aber so ab und zu verschwindet jemand für 1-2 Monate und taucht irgendwann wieder auf. Warum?
What?
Wohin gehen die?
Ja, im Buch kommt es wenigstens noch cooler, da wird auch Lee Jordan nochmal erwähnt, dass er irgendwie einen Geheimgang gefunden hat.
Mhm.
Und zwar bei irgendeinem, keine Ahnung, Smarmy-Typen.
Mhm.
Und das ist ja noch alles okay auch. Aber da ist es so seltsam. Und dann ist ja eigentlich noch Tag. Und dann gibt es aber einen Cut in der Szene. Und dann sieht man, wie sie abends halt sich irgendwie beeilen, wohl wieder zurückzukommen, nachdem sie da im Trophäenraum war, der wohl am Arsch der Welt sein muss, weil sie ja dann von Tag dann auf einmal Nacht haben.
Die standen eine Stunde vor dem Pokal und haben James Potter bedacht. Keine Ahnung.
Ja klar, vielleicht noch poliert alles oder so. Ich weiß es nicht, total dämlich. auf einmal sind sie wohl schon so spät, obwohl in dieser Szene, wo sich die Treppen ändern, ja noch andere Schüler unterwegs sind. Auf einmal ändert sich die Treppenrichtung, dann haben sie auf einmal Angst vor Filch, obwohl ja andere Schüler eigentlich auch noch unterwegs wären. Und dann laufen sie diesen Gang lang und dann sagt Hermine noch so brav, oh, es geht nicht auf. Und dann Alohomora, wo auch immer sie den Spruch her hat, aber sie sagt ja Kapitel 7 oder so, also so ein Anfängerzauberspruch anscheinend. Und diese Tür ist ja nicht besser gesichert. Mhm. Und dann gehen sie da rein und sind dann erstmal sicher vor Filch und da treffen sie dann ja Fluffy, den süßesten Hund aller Zeiten. Und rennen dann schreiend weg und dann gibt es noch so ein paar abschließende Worte.
Ja, an der Stelle sei gesagt, Fluffy ist der dreiköpfige Hund, den wir jetzt eben da kennenlernen. Und ja, ganz ehrlich, es war doch wieder Dumbledore, oder? Als ob diese Treppe ausgerechnet die Richtung dahin ändert, wenn die drei dahin laufen. Und dann laufen sie ja, klar, gleich diesen Hund über den Weg. Und dann ist diese Tür mit Alohomora verriegelt, was eine Elfjährige öffnen kann. Dumbledore stand so ja, um die Ecke und hat in sich reingekichert, wo er gesehen hat, dass sie da hinlaufen.
Also ich finde diese ganze Szenenreihenfolge total dämlich. Ja. Ist viel besser im Buch. Können wir gleich drauf eingehen. Das Einzige, was ich cool finde, ist, wie Fluffy aussieht. Und ich habe mal nachgeguckt, wie der gemacht wurde. Also das meiste ist Computeranimation. Mhm. Außer die Spucke. Und die Tatzen. Die Tatzen wurden sogar nochmal nachgemacht, also nachgebildet. Aha. Was ja super cool an sich ist. Also ich finde ja Computeranimation total interessant und ich finde sie für das Alter des Filmes echt gut.
Ja,
muss ich so sagen.
Ich finde, der sieht auch gut also aus.
Und ich finde ihn auch echt niedlich, muss ich sagen. Also ich glaube, ich habe so einen kleinen Hagrid in mir, das ist der Biologe in mir. Und ich finde ihn so süß und der ist ja leicht zu beruhigen. Erfahren wir später noch, ja. Aber ja, die Kids haben Angst und laufen natürlich schreiend weg. Das ist auch okay so. Und tun sich nicht so im Guten trennen. Ist auch in Ordnung, weil sie sind ja noch keine Freunde. Mhm.
Die Szene macht einfach keinen Sinn im Film. Also
im Buch ist es viel besser.
Im Buch haben wir das super Duell um Mitternacht nämlich. Und ich muss sagen, echt, ich finde es im Buch so toll. Ich habe es eh generell so genossen, dieses Kapitel zu lesen. Ich finde, das hat sich so schnell diesmal lesen lassen, weil einfach so viel passiert ist und es auch so lustig an vielen Stellen war. Das ist richtig echt ein sehr gutes Kapitel und ja, ich sag's mal wieder, Leute, ich hoffe so auf die Serie. Meine Hoffnungen sind schon zu groß. Ich würde diese Szene so gerne so in der Serie sehen, weil ich die so gut finde.
Ach, dafür gibt's dann ja auch genügend Zeit, glaube ich.
Ja, in Band 1 auf jeden Fall noch.
Es weicht direkt ab, in dem Moment, in dem Ron eben davon erfährt, was jetzt passiert ist, dass er diesen Platz im Quidditch-Team gekriegt hat. Er sagt ja hier so, you're joking. Es findet auch alles beim Essen statt quasi, also auch in einem ruhigeren Rahmen. Und ja, er ist jetzt im Quidditch-Team, alles cool. Dann kommen Fred und Frank und erzählen eben, dass, ja, Wood hat es ihnen schon erzählt, es soll aber alles ein Geheimnis sein. Und dann kommt eben Malfoy und der sagt ja schon so, will ja schön nachtreten, so, hast du hier deine letzte Mahlzeit, Potter? Wann gehst du dann zurück auf den Zug zu den Muggeln? So richtig nett. Und Harry haut es aber nicht raus, weil er hat hier jetzt schon so ein bisschen... Er kann an sich halten und sagt ihm nicht direkt, haha, ich bin jetzt im Quidditch-Team und du nicht. Weil das hätte ich ja auch machen können. Aber es soll ja erstmal ein Geheimnis und eine Überraschung sein. Und ich bin erstaunt, wie er sich da zurückhalten kann.
Stimmt.
Und ja, Malfoy sagt ihm eben, ja, komm, ich kann es immer mit dir aufnehmen, weil Harry sagt ihm ja schlussendlich nur, ja, jetzt bist du wieder ganz mutig, wenn die anderen nicht da sind.
Wenn die anderen dabei sind.
Im Buch ist es ja auch so, ja. Im Buch ist ja so, dass Harry auf den Malfoy zufliegt in der Flugstunde und der Malfoy dann schon ein bisschen Schiss kriegt und ihn deswegen fallen lässt, diesen
Ball. Weil seine Leibwächter nicht da sind. Und er hat halt nur die große Schnauze, ja, wenn die anderen dabei sind. Und jetzt eben hält er es vor und dann sagt halt Malfoy, ey, komm, lass uns hier betteln, lass Duell machen, heute Nacht um Mitternacht, finde ich sehr poetisch. Nur Zauberstäbe, kein Körperkontakt, das ist ihm dann doch zu heiß.
Ja, das habe ich auch mehr unterstrichen. Ich fand es so lustig, weil, also Malfoy, wenn es um Prügeln geht, dann hat der Crab and Goyle seine zwei Leibwächter hier. Weil, seine schöne Blässe kann jetzt nicht durch ein Pfeilchen da ergänzt werden.
Komm, der denkt sich doch bestimmt auch nur so, wer weiß, ob der sich nach dem Klo die Hände wäscht. Der denkt sich halt auch, ganz ehrlich, deine Handinnenflächen möchte ich nicht an meinem Körper.
Ja, klaro.
Auf jeden Fall. Ja, Zauberduell.
Ich find's so lächerlich.
Ich find's voll cool.
Es ist aber so lächerlich.
Deswegen ist es ja so cool. Weil die können ja nichts. Ja. Die können gar nichts.
Und Ron sagt es ja sogar. Er sagt genau so. Das ist übrigens eine super Analyse von Ron. Also Ron sagt dann, ja, ich bin hier der zweite Mann. Und dann fragt so Harry, wie läuft denn das eigentlich ab, nachdem Malfoy abgezischt ist? Und sagt so, ja, also eigentlich ist es so ein Duell auf den Tod mit Zaubersprüchen, keine Ahnung was, aber wir können ja eigentlich nichts.
Ja, aber dafür nimmt er es sehr ernst, weil er sagt sofort, ich bin Harrys Sekundant. Wer ist deiner? Und dann Harry so, wer ist ein Sekundant? Und er so, ja, das ist die Person, die kümmert sich um deine Angelegenheit, nachdem du gestorben bist. Und Harry so, was?
Und übernimmt den Kampf, ja. Und dann so, ja, wir können ja noch nicht viel Magie, weil, ja, und können nicht viel Schaden anrichten. Wir können ja maximal irgendwie so ein bisschen Leuchtfeuer aufeinander abfeuern.
Und Harry fragt dann auch so, ja, was mache ich, wenn ich halt einfach nichts kann? Und Ron so, ja, werf einfach deinen Zauberstab weg und hau ihm eins auf die Nase. Also Ron wittert hier schon wieder die Chance für eine Prügelei. Ich glaube, der feiert einfach auch nur sein Leben in Hogwarts, weil der ist ja nie so richtig beteiligt, aber kriegt immer alle Spannende mit. Weißt du, er selber ist ja nie so die Hauptperson oder ist so drin, aber er ist ja so trotzdem dabei. Und ich glaube, er feiert es auch so richtig und er freut sich jetzt schon so voll auf heute Nacht.
Ja, die wollten sich ja eh prügeln, also endlich die perfekte Gelegenheit. Endlich mal Malfoy in die Fresse schlagen.
Und wer freut sich aber nicht im Buch? Die Hermine, weil Hermine hat das alles unfreiwillig leider mitgekriegt, musste sie mit anhören.
So unfreiwillig in Anführungsstrichen, die hat doch zugehört.
Und sie sagt noch, ja, ich habe schon so viele Punkte gekriegt und jetzt könnt ihr euch hier prügeln gehen, das ist total egoistisch. Und klar, sie hat total recht jetzt, natürlich, aber sie ist halt so, sie ist so die Nervensäge.
Spielverderberin.
Ja, hallo, die Jungs wollen sich jetzt hier prügeln und dann kommt sie und versucht es mit Vernunft. Also was erwartet sie denn? Und Harry und Ron sind auch nur so, tschüss, geh einfach. Es geht dich nichts an.
Geh einfach. Ja. Du bist so eine blöde Kuh, geh einfach.
Die hassen sie auch. Also, sie mögen auch viele Leute nicht.
Ja, also, es ist wirklich none of your business hier. Und dann sagt Harry und dann Ron nur so, goodbye.
Geh, sonst bist du die Nächste.
Ja, sie warten bis zum Abend und bis Dean und Sea muss auch schlafen. Ja. Neville ist irgendwie noch nicht zurück, dazu gleich
Neville
mehr.
Ist ja noch schwer verletzt im Krankenflügel.
Ja, klar.
Wahrscheinlich halb tot.
Ging auch nicht in einer Minute.
Und dann warten sie bis 11:30 und dann stehen sie auf. Und jetzt, was ich finde so süß, sie ziehen sich ihre Morgenmäntel an und nehmen ihren Zauberstab. Und allein,
warum ziehen sie sich nicht richtig an?
Ich frage mich auch, sie nehmen es halt richtig seriös. Sie dachten sich, ey, ich will mich prügeln, was ziehe ich an? Ich ziehe meinen warmen Morgenmantel an. Richtig chilliges Outfit, einfach so drunter so Pyjama, Morgenmantel und dann gehen die beiden Boys los. Das finde ich sehr stylo. Finde ich stylo.
Am besten noch so in so Hausschlappen, ja, weißt
mit
du?
Mit so Winnie Pooh oben drauf.
Ja, Winnie Pooh und Ia oder so, oder Tigger, ich weiß es nicht. Also so richtig dämlich. Und wen treffen sie unten? Hermine natürlich und die trägt hier pink.
Ja, so einen pinken Morgenmantel, voll süß, bestimmt mit so einem Einhorn und Ron irgendwie mit so einem Teddy und Harry mit so Autos drauf. Überleg mal, wie süß sie dann einfach alle aussehen in ihrem Morgenmantel. Also das ist so süß und dann ziehen sie da los zu ihrer Prügelei. Finde ich total herzig.
Mm. Und die Reaktion von Ron ist auch so geil, so, you, du, geh back ins, geh zurück ins Bett, du.
Wäre sie doch nur in ein anderes Haus gekommen.
Ja.
Und Hermine ist aber auch lustig, die sagt so, ja, ich hätte das fast deinem Bruder erzählt, Ron. Ja, der Percy, der ist Vertrauensschüler, der hätte das hier nicht zugelassen, weil ich mir so denke, ey, Gott sei Dank hat sie es nicht gemacht. Ich glaube, hätte sie es gemacht, wäre diese Freundschaft nicht mehr entstanden. Das hätten sie ihr nicht verziehen.
Nein.
Ja, also zum Glück hat sie es nicht gemacht. Auf jeden Fall läuft sie ihn hinterher und da steht sie schnatter wie so eine Gans und es nervt da halt irgendwie rum und sagt, halt auf, komm wieder rein. Und sie kommt aber eben mit raus und will sie ja überzeugen, dass sie wieder reinkommen. Und dann dreht sie sich um und auf einmal ist die fette Dame einfach weg. Was ich ja auch lustig finde, dass sie einfach sieht, die laufen raus und sie geht dann weg. So toll.
Ja, ich glaube, die war schon vorher weg, weil von innen sieht man sie ja nicht. Und ich glaube, die war vorher einfach so.
Ja, das kann natürlich sein.
Ja, ich gehe jetzt mal und unterhalte mich mit meinen Freunden, weil die muss ja den ganzen Tag über schon so dumm rumsitzen.
Ja, und die dürfen nachts ja auch eigentlich nicht raus. Aber es ist ja eine dumme Sicherheitsmaßnahme. Das wäre ja schlauer, wenn nachts jemand ein anderes Porträt, also irgendjemand halt da wäre, der eben aufpasst, dass keine Schüler rausgehen. Weil sie können nur rausgehen, weil einfach auch keiner guckt.
Und dann könnte sie die ja auch verpfeifen, dann wäre das ja auch gar kein Problem mehr. Aber sie lässt ja auch keine Erstklässler wieder rein, die halt das Passwort nicht wissen, oder geht zumindest mal zu McGonagall und sagt, hey, da ist einer, der kennt das Passwort nicht, ey, check mal ab, ob der wirklich einer von unseren ist und nicht nur einer, der seit einer oder zwei Wochen da jeden Tag reingeht und den müsste ich auch erkennen. Mhm. Also das Ganze mit dem Passwort bei so einem Porträt ist ja eh ein bisschen lächerlich. Außer jemand nimmt so einen Verwandlungszauber. Aber selbst wenn, gehe ich doch als, okay, diese Porträts, die können ja eh nicht viel denken, glaube ich. Aber das wäre doch cool, wenn da ein Zauber drauf lege und dann gehen die halt zum Chef des Hauses, wie McGonagall oder zumindest zu Dumbledore zur Not, wenn die nicht available ist. Und das ist nämlich, Neville liegt dann irgendwo so einen Gang weiter auf dem Boden, weil er nicht mehr reinkam, weil er das Passwort nicht mehr wusste. Und das ist wieder so, der arme Neville. Der ist halt so ein kleiner, verpeilter Erstklässler und jetzt muss er da auf dem Boden schlafen. Und schon zwei oder dreimal ist der blutige Baron vorbeigekommen, der hat einfach nur Schiss und kommt nicht mehr rein.
Ja, aber was, das hat auch irgendwie ein bisschen dumm. Er war doch im Krankenflügel. Wieso ist er denn nicht zurückgegangen, hat gesagt, ich komme gar nicht mehr rein, ich weiß mein Passwort nicht mehr. Dann hätte Madame Pomfrey ihm ja geholfen oder hätte er dort geschlafen. Aber seine Lösung ist, dass er sich einfach auf dem Fußboden legt und dort halt schläft. Also es ist jetzt auch nicht die intelligenteste Lösung, muss ich ehrlich sagen.
Ja, schon, aber er ist halt ein kleiner, verzweifelter, sehr müder, kleiner, armer Neville. Und ich finde es aber schön, weil im Film ist er ja gar nicht dabei und er sieht Fluffy auch nicht. Mhm. Und da wird er jetzt dabei sein. Und das ist eben auch die Sache, die wir am Anfang gesagt haben, die hätten sich auch zu einem Quartett bilden können.
Voll.
Und eigentlich wäre das so eine von diesen Möglichkeiten gewesen. Und da sieht man es auch. Und er ist im Buch auch viel öfter noch irgendwie mit dabei als in den Filmen.
Das finde ich auch richtig toll an der Stelle. Und ich hätte es mir auch irgendwie gewünscht, dass es so weitergeht, dass Neville so dabei ist wie in dieser wichtigen Szene. Da hätte es echt ein Quartett werden können. Überleg mal, wie süß es auch im Film gewesen ist. Man sieht ihn ja später im Film noch, wie er im Gemeinschaftsraum ist, um die dann aufzuhalten und so sein Teddybärenstoff und so Kat. Und stell ihn dir jetzt auch darin vor, noch mit so einem Morgenmantel drüber und wie sie dann zu viert da rumlaufen. Oh, überleg mal einfach, wie süß
niedlich.
Das gewesen wäre. Aber diese Kinder sind im ersten Film auch so niedlich. Ich hätte das so gern gesehen.
Ja, die sind so schnuffig.
Ja, und jetzt laufen die da alle in ihren Morgenmanteln rum und möchten sich prügeln gehen und jemanden auf die Fresse schlagen, die kleinen süßen Kinder. Sind sie nicht niedlich?
Ja, und dieser Trophäenraum, der ist übrigens ganz zufällig auch im dritten Stock, wo man nicht hin darf. Lese ich gerade hier erst. Jetzt wissen wir, wo er ist.
Ach, treffen die sich im Trophäenraum?
Ja, ja.
Ach so. Ach, und da waren
also
sie
so abwegig
auch,
war's nicht. Genau.
Aber aus anderen Gründen. Im Film sind sie aus einem anderen Grund dort, wegen der tollen Statue oder dem Pokal von dem Vater. Und da sind sie da wegen dem Duell. Ach so. Ja, auf jeden Fall, sie sind halt dann irgendwo, laufen sie dann hin, weil Hermine und Neville müssen ja natürlich mitgehen. Also, weil das Porträt ist ja weg.
Es gibt keine andere Option. Nö, nö.
Nee, es gibt keine andere Option für sie, sondern sie kommen dann natürlich auch mit. Das ist ganz logisch.
Es ist auch richtig geil, wie Hermine das sagt, warum sie es macht. Weil wenn sie dann erwischt werden, dann kann sie quasi die Wahrheit sagen, dass sie ihnen nur hinterhergegangen ist, um sie aufzuhalten und dann ausgesperrt wurde. Das könnte sie auch machen, indem sie einfach vor diesem Porträt stehen bleibt und warte, bis die fette Dame wieder da ist oder indem sie zum Büro von McGonagall geht oder keine Ahnung wohin. Aber nö, sie muss mit denen mitgehen, damit die Story dabei ist.
Und Neville hätte halt weiter auf dem Fußboden schlafen können und sagen können, dass er das Passwort nicht mehr weiß.
Nee, der hat doch Angst, der will jetzt lieber in der Gruppe bleiben.
Sie müssen jetzt zu viert hier das Adventure erleben und ja, wollen dann halt zu diesem Raum gehen.
Crabbe und Malfoy sind nicht da. Oh, Überraschung.
Ja, Überraschung, die sind gar nicht gekommen. Die sind wahrscheinlich in ihrem Bett und schlafen sehen ruhig. Und an der Stelle die These, dass Draco vielleicht doch einfach auch intelligenter als Harry und Ron ist.
Aber sowas von, der ist ja cunning, der ist ja ein Slytherin, der hat es ja schon drauf. Der hat es ja so geplant, dass er jetzt wirklich fliegt. Weil erst war er auf Besen und er wurde dafür, weiß es noch nicht, aber wurde nicht bestraft so nach Malfoy. Der weiß ja noch nicht, dass er im Quidditch-Team ist, aber er weiß, er wurde nicht so hart bestraft, dass er geflogen ist. Jetzt versucht er ihn wirklich rauszuschmeißen, indem er ihn nochmal abends erwischen lässt. Und ich glaube, er hat auch Filch Bescheid gegeben. Ganz ehrlich.
Ja, 100%.
Ich als Harry könnte dann Draco danach nicht mehr ordentlich ernst nehmen, muss ich ehrlich sagen, weil er ist ja nicht aufgetaucht. Und das würde ich ihm auch jedes Mal knallhart vorhalten. Du bist ja nicht aufgetaucht. Du hast ja eh keinen Arsch in der Hose, du kleiner Slytherin. Also ich würde es ihm jedes Mal sagen.
Ja, was aber dumm ist, weil es ist ja, so klar. Schlau von ihm. Aber er hat es eigentlich so gut gemastert. Also Harry und Ron sind so naiv und Draco ist eigentlich so viel schlauer.
Ja, aber gegen Harry und Ron.
Überleg mal, was sie für einen Stress haben. Was sie für einen Stress haben. Und Draco liegt in seinem Bett gerade und schläft. Oder der sitzt da und trinkt wahrscheinlich hier einen Wildberry Lillet oder einen Rum und
schmust mit den anderen. Aber weißt du, gegen Harry und Ron wirkt doch jeder total genial.
So. Ja, das stimmt allerdings leider. Spricht bisher noch nicht so viel für Harry und Ron. Also in ihrer ersten Woche sind sie eher so die körperlichen Prügelleute, würde ich sagen, und bestechen eher weniger durch ihre, ja, durch ihren Krips. Aber es werden noch bessere Zeiten kommen.
Also ich glaube, ehrlich gesagt, auch Mrs. Norris, die jetzt auftaucht, die ist sogar ein bisschen intelligenter als Harry und Ron in dem Alter.
Ja, das sowieso.
Das ist ja auch das, was sie jetzt aufschreckt, nämlich Sniff around, my sweet. They might be lurking in a corner.
Ja.
Also schnüffel mal, meine Süße. Sie könnten hinter der nächsten Ecke sein. Und da sind sie ja auch. Und dann rennen sie los, wie bescheuert. Und Neville tut auch noch umfallen und knallt gegen eine Rüstung und sie machen Krach bis zum geht nicht mehr. Also danach sind sie dann auch aufgeflogen, rennen einfach nur noch. Und Harry auch noch so in Großbuchstaben, run, rennt um euer Leben.
Und die Szene hätte ich halt so gerne gesehen, wie sie sich da dann so wegrennen und einfach da nachts rausschleichen. Das ist so lustig, weil jetzt muss ich sagen, jetzt kommt eine Szene, in der ich Peeves auch geil finde, weil natürlich rennen sie als nächstes in Peeves rein, weißt du, was sonst? Und Peeves möchte sie halt quasi so verpetzen und sagt halt, oh, soll ich vielleicht euch dem Filch sagen, dass ihr hier seid? Was macht Ron? Nee. Er schlägt nach
ihm. Total logisch.
Was sonst? Das ist ja so ihre Sprache. Na, natürlich so. Er schlägt nach einem Poltergeist. Und dann rastet Peeves aus und brüllt, Schüler aus dem Bett, Schüler aus dem Bett. Und dann kommt Filch ja wieder. Und dann kommt, finde ich, da muss ich sagen, in der Szene habe ich jetzt Peeves mal gefeiert. Weil das fand ich sehr witzig. Er verarscht Filch nämlich hoch 10.
Ja, das ist schon lustig.
Filch sagt eben, sag mir, wo sie hin sind. Und er sagt so, bitte. Ich sag dir nichts, wenn du nicht bitte sagst. Also bitte. Und er so, nichts. Ich habe gesagt, ich sag nichts, wenn du bitte sagst.
Ja, das ist schon lustig. Aber der hat eh lustigen Sprachgebrauch. Ich habe es hier auch davor, naughty, naughty, you'll get caughty und sowas. Oder ickle firsties. Also es ist schon lustig, wie er spricht. Er ist ja auch so Poltergeist. Das passt ganz gut dazu. Und in der Szene feiere ich ihn echt mal. Tatsächlich ist es lustig.
Ja, das ist, glaube ich, seine einzige gute Szene oder eine der wenigen.
Ja, Filch zieht ab, weil die anderen ja durch das Alohomora den krassesten Zauber ever quasi oder den einfachsten Zauber, ich weiß es nicht, wie ich es einordnen soll. Also es war halt kein guter Schutz auf dieser Tür, hinter der Fluffy ist. Die Kids sind da drin, hören noch, ob Filch jetzt kommt. Und dann ist es eigentlich Neville. Im Film ist es, glaube ich, Ron. Oder Harry, ich weiß es nicht mehr, ich habe es nicht mehr im Kopf. Denn Neville hat den zuerst entdeckt, wohl den Fluffy, und zubbelt schon an der Robe von Harry die ganze Zeit. Und Harry ignoriert ihn halt einfach. Und dann dreht er sich irgendwann mal um und dann sehen sie ihn. Drei Köpfe, super süß, aber sehr angsteinflößend.
Charlotte, super süß stand da aber nicht im Buch. Das war jetzt deine Interpretation davon. Im Buch steht ein Ungeheuer mit irrsinnigen Augen und drei sabbernen Mäulen. Und klitschigen Fäden von Speichel. Da steht nicht super
ja,
süß.
Ja, also es ist ein großer Hund mit drei Köpfen. Und sie wissen auch noch nicht, dass er Fluffy heißt. Wir sagen es zwar schon die ganze Zeit, aber ich stelle mir das auch so vor. Also der Hagrid hat ihn ja von irgendeinem Griechen bekommen. Das kommt später irgendwann mal noch. Und hat ihn dann Fluffy genannt. Ich finde, das passt, weil Grieche, Cerberus, eben griechische Sagenwelt. Dabei bewacht er ja den Eingang zur Unterwelt, dieser dreiköpfige Hund. Hier bewacht er auch was. Und ich finde es nur ein bisschen schade, dass er in diesem kleinen Raum ist. Im Film ist er unglaublich klein. Hier wird er auch beschrieben, als würde er den ganzen Raum ausfüllen. Und ich frage mich, haben wir hier wieder einen Fall von Tierquälerei? Meiner Meinung nach ja. Weil dieser Hund, ja, der braucht doch Auslauf. Ich finde das nicht gut. Der arme Fluffy. Und ich weiß auch, warum er so genannt wurde, weil er super süß ist. Und weil er ja früher mal ein Welpe war. Und da hatte er bestimmt so ganz Fluffy, also flauschiges Fell. Weil Fluffy ist ja flauschig. Und so ein Hundebaby ist halt auch flauschig. Stell es dir vor, du kriegst so ein kleines Hundewelpchen mit drei Köpfen und es ist einfach flauschig und süß. Und dann kommt irgendwann mal Dumbledore und sagt so, klopf, 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 macht so Hagrid auf und sagt so, hallo Dumbledore. Und Dumbledore sagt, hallo Hagrid. Und dann so, ich bräuchte dann so einen Schutz für so einen Raum, irgendwas total Gefährliches, was jeden umbringen kann. Und dann so, ah, keine Ahnung, was du meinst, Dumbledore. Alle meine Tiere sind total süß und friedliebend. Und dann kommt so ein kleiner Welpen, Fluffy, umher und macht so wuff, 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 wuff. Und dann so, Dumbledore so, ah, wie wär's mit Fluffy? Ah, aber Fluffy ist doch mein kleiner süßer Hund, sagt dann so Hagrid. Und
Dumbledore sagt, nein, den nehme ich jetzt mit. Fluffy sagt Tschüss zu Hagrid. Hagrid, tut mir leid, ciao,
ja,
trenn
also
dich mal von deinem Hund.
Ich stelle mir das recht tragisch vor. Und bestimmt hat Dumbledore dem, keine Ahnung, was versprochen, wie Fluffy da aufbewahrt wird. Und dann am Ende ist ja Fluffy zu groß, um durch die Tür wieder rauszukommen. Und dann kriegt den Hagrid ja auch nicht mehr raus. Dann füttert er ihn und singt ihm halt gute Nachtlieder. Also ich find's fies.
Oh Mann, jetzt machst du mich sofort traurig, wenn ich dran denke, dass Hagrid und Fluffy einfach getrennt wurden.
Jetzt stell dir das vor, Hagrid hat halt nicht nur Fang, sondern auch Fluffy immer mit dabei. Und Fluffy und er spielen Ball und so draußen auf dem Gelände.
Und Fluffy und Fang waren Best Friends.
Ja, klar.
Oh Gottes Willen. Oh, das ist richtig schrecklich. Und dann überleg mal, wird Fluffy einfach in diesen Raum gesperrt und da hat er kein Körbchen und kein Sonnenlicht und gar nichts. Das ist sehr furchtbar.
Fluffy, man weiß nie, was mit ihm passiert. Also ich stelle mir immer vor, dass er von irgendwem danach adoptiert wurde nach dem ersten Band, weil man nie erfährt, was aus Fluffy wurde.
Ich will es gar nicht wissen, was sie mit dem gemacht haben.
Also ich stelle mir das vor, der wurde nach Griechenland wieder exportiert, wie später auch so ein gewisser Drache in seine Heimat zurückkam. Und es ist halt mal wieder ein illegales Tier wahrscheinlich, das Hagrid da halt aufgezogen hat, wie gefühlt immer. Die Hälfte der Tiere, die er aufzieht, sind illegal. Und ich glaube, er führt ein schönes Leben, vielleicht ja auch auf Sizilien, denn da soll ja auch einer der Eingänge zur Unterwelt sein. Und ist ganz happy da. Ich fand es auch schön in meinen Ferien.
Ich wünsche es ihm. Weißt du, aber das Einzige, was mich tröstet, der hat ja drei Köpfe. Vielleicht kann er sich miteinander unterhalten, dass er nicht ganz so einsam war. Weil wir können irgendwas spielen, so. Ich sehe was du nicht siehst. Weil es gibt in dem Raum nichts, was man sehen kann. Aber so, sie sind zu dritt und können miteinander reden. Dann ist es nicht ganz so tragisch, ja.
Aber die Kinder haben einfach nur Angst vor dem und rennen weg.
Völlig zu Unrecht, wie wir jetzt wissen.
Auf einmal ist die komische fette Dame wohl doch wieder in ihrem Porträt. Und dann kommt einmal meine Lieblingssprüche von Hermine. Und du weißt bestimmt welcher.
Oh ja. Oh ja, der ist so geil.
Du kannst ihn gerne aufsagen, wenn du magst.
Wie geht er? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Filmversion oder die Buchversion im Kopf habe, aber er geht irgendwie so, ich gehe jetzt ins Bett, bevor noch jemand anderes von euch einen cleveren Einfall hat, der uns umbringen kann oder noch schlimmer, von der Schule werfen lassen.
Ich glaube, das war die Filmversion, aber die Buchversion ist auch ganz ähnlich, weil hier steht, ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden mit euch, wir hätten alle sterben können. Oder schlimmer, von der Schule geworfen.
Und im Film, muss ich sagen, wird das Ganze getoppt von Ron Weasley, der sagt, sie sollte ganz, ganz dringend mal ihre Prioritäten klären.
Ja, und das finde ich so schade, dass es im Buch nicht drin ist, weil das ist jetzt mal ein richtig cooler Spruch, den Ron hat.
Beide Sprüche sind einfach legendär.
Ja, ich liebe sie.
Ja.
Nee, sie sind richtig cool. Also Rons fehlt leider im Buch, leider, leider. Aber sind trotzdem richtig cool.
Ja, zu Neville hat leider keinen so Spruch, weil Neville steht, er sieht so aus, als würde er nie wieder den Mund aufmachen. Mhm. Also von ihm erfahren wir nichts, aber also Hermine zumindest hat noch gesehen, dass der Hund auf einer Falltür drauf stand, also er bewacht etwas. Da hat sie schon drauf geachtet.
Und das bringt uns zu den letzten reflektierenden Gedanken. Also Harry reflektiert sehr viel oder J.K., damit kleine Kinder, die das lesen, das auch verstehen können, was eigentlich passiert. Also Harry reflektiert jetzt noch so am Ende richtig intelligent. Hey, da war ja diese Falltür, da könnte man ja was verstecken, wie diese eine Sache, die da aus dem Verlies geholt wurde. Hui, hui, hui.
Harry ist ja auch dem Mystery auf der Spur. Das hat er ja im letzten Kapitel schon gesagt. Das interessiert ihn noch viel mehr als der gesamte Unterricht. Und jetzt ist er natürlich so, hui, eine Falltür. Hui, ich weiß, da wurde was geklaut. Da ist ein Fluffy, der das bewacht. Also, was machen die Leute denn hier? Und ja, ich glaube, Harry Potter steht auch auf ein gewisses Chaos in seinem Leben.
Also, die Spannung im Buch wird aufrechterhalten.
Ja, also ich muss sagen, wahnsinnig cooles Kapitel. Es hat richtig Spaß gemacht zu lesen. Das fand ich echt richtig gut. Ich glaube, ich fand es fast noch besser als die Zugfahrt. Und von der Zugfahrt war ich ja schon sehr begeistert.
Ich hatte es nicht mehr so cool in Erinnerung, muss ich ehrlich sagen. Und es gab so ein paar spannende Momente, wie eben Parvati oder auch die Sache mit Neville hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass der da auch dabei war. Oder dass sie in ihren Plüsch-Pyjamas und Morgenröcken unterwegs waren.
Oh, das ist so süß.
Aber ich fand es richtig cool, es hat mir gut gefallen.
Es ist schön, dass Neville so eine große Rolle hatte, also in guter und schlechter Hinsicht, aber er kam richtig viel vor in dem Kapitel. Das finde ich, ich glaube, deswegen finde ich es auch so toll.
Ja, ich glaube auch. Es macht einfach irgendwie Spaß. Und da hat man jetzt mal einen großen Unterschied auch zum Film gesehen. Und ich finde die Buchversion in dem Fall tatsächlich besser mal.
Ich auch.
Mal abgesehen von dem einen Spruch von Ron, weil der ist halt epic.
Prioritäten klären, ja. Aber den hätte man ja trotzdem machen können. Aber ich hätte dieses Nicht-Duell schon sehr gern gesehen, wie sie sich da zu viert so rausschleichen. Das ist ja so Comic-Relief, glaube ich, dann gewesen, wie sie da abhauen und so. Es wäre schon sehr witzig. Also lass uns mal hier echt hoffen, dass kommen 10 Folgen pro Staffel. Das Buch ist dünn, das könnte es doch in die Serie schaffen.
Ey, es sind nur 17 Kapitel, also.
Ja, komm, macht es. Ich will es sehen. Ich möchte ihn ihr Morgenmäntel mit eben Einhörnern und Teddybären da durch Hogwarts laufen sehen und diesen Hund finden. Und ich will sehen, wie Draco Malfoy dann in seinem Bett liegt und grinst und einfach nur selig schläft, während die da rumrennen.
Also ich glaube, da muss ich dich schon enttäuschen. Ich glaube, die Szene wird nicht kommen, aber es wäre schon cool, wenn sie da wäre.
Ich freue mich so sehr. Ich bin schon so gehypt.
Ja, ich sehe ihn auch vor mir, den Draco Malfoy, wie er in seinem Bettchen schlummert mit einem leichten Lächeln auf den Lippen.
Und dann so Cut zu den anderen, wie sie schreien vor dem Hund weglaufen und dann nochmal zurück zu Malfoy, wie er grinsend da liegt und schläft.
Oh, ich bin so gespannt, wie es wird.
Ja, aber es dauert noch echt lange.
Bis 2026.
Ja, das sind noch 2 Jahre.
Viel Zeit zum Träumen und Hoffen. Und dann werden alle unsere Hoffnungen zerstört, weil wir uns jetzt schon richtig detailliert Gedanken machen, was wir alles möchten.
Aber dann haben wir jetzt wieder was zum Reden und uns zum drüber aufregen und das ist doch auch schön.
Ja, ich freue mich richtig auf die Serie. Also ich glaube, wir werden uns übelst aufregen, aber es wird auch richtig Spaß machen. Und ja, die Vorlage, man sagt ja immer, ist die Serie zu früh, weil die Filme noch nicht so lange her sind. Aber ich finde, die Filme geben einfach nicht alles her. Ich finde, die Filme haben das Potenzial noch gar nicht so ausgeschöpft. Es gibt noch so viel Potenzial und so Szenen eben wie die jetzt, wo man so cool machen kann. Und ja, ich glaube, es wird richtig gut.
Ich glaube auch. Und ich freue mich auch schon voll. Und ich freue mich auch schon aufs nächste Kapitel.
Ich mich auch.
Smoothe Überleitung von mir hier.
Richtig gut.
Das nächste Kapitel, Halloween. Ich finde es schön, weil da haben wir auch unsere erste Folge quasi aufgenommen. Und ich freue mich schon aufs nächste Kapitel und mich wieder mit dir austauschen zu dürfen.
Ich mich auch, ja. Aber Halloween ist ja eigentlich gar kein so guter Tag bei Harry Potter. Ist eigentlich voll traurig. Egal, wir freuen uns trotzdem drauf.
Ja.
Und dann reden wir da in der nächsten Folge drüber.
Mhm. Bis dann, würde ich sagen.
Bis dann. Ciao.